Ja, meine Damen und Herren, und damit sind wir wieder beim Wochenstart. 15 bis 17 Uhr und wie ihr oder wie Sie wissen, seit einem guten Jahr immer mit Gästen, immer mit Persönlichkeiten. Bis jetzt waren es meistens nur Musiker und heute auch mal ganz selten. Aber eine Persönlichkeit aus Jena. Sehr interessant. Ich begrüße den Pressesprecher unseres FCKs aus Jena, den Traudel, Andreas Trautmann. Traudel, grüß dich.
Philipp, grüße dich auch. Ja, liebe ja. Grüße nach draußen. Hallo.
Jo. Ja, und wir werden uns unterhalten heute über Jena, über Fußball, über Musik, über regionale Kultur und so weiter und so fort. So werden wir es doch machen.
Ja, ja.
So wird's werden, ja. Okay, herzlich willkommen und erstmal was zum Reinkommen. Stimmungsvolle Musik für heißgebliebene Jugendliche. das war in den Nullerjahren. Und mein Gast heute, Andreas Traudel Trautmann, der Pressesprecher unseres FCCs. Ich wusste nicht, was ich musikalisch mitbringen sollte.
Alles richtig gemacht.
Mir fiel ein Ärzte. Und du brennst auch immer noch dafür.
Naja, also die Ärzte, das waren ja meine erste Jugendliebe, kann man so sagen.
Ja,
das war wirklich die erste große Liebe.
Ist bei vielen so und dann bleibt es auch dran, ja.
Und da ist mir irgendwie dran geblieben. Das ist dann auch ein bisschen so erkaltet so über die Jahre. Ja, dann ist es wieder ein bisschen enger geworden. Aber es sind immer wieder schöne Erinnerungen.
Ja, dieser Pfandbank hat mir auch gefallen. Ich bin ja nur ein paar Tage älter wie du.
Ja.
Will ich gleich mal fragen, also über 40 bist du jetzt schon.
Ja, ja, ich bin Baujahr 74, also ach, auch nur 10 Jahre oder so.
Ach, dann bist du ja schon über 50.
Ich bin über 50, ja.
Also das sind uns genau 10 Jahre. Also da trennt uns genau der Altersunterschied von mir zu dir wie bei mir und Kurt Krömer, da ist auch Baujahr 74.
Kann man dann in etwa so vergleichen, ja.
Musik ist für Generationen ja immer sehr wichtig, so wie sie mitträgt und manches nimmt man immer mit und dann natürlich lässt das Interesse manchmal nach, man hört ja auch andere sagen so. Musik ist das eine. Und ja, das Thema Fußball werden wir heute nicht ganz sein lassen können.
Ich freue mich auch über Musik zu reden, zumal ich ja weiß, dass meist die hier sitzen, sind ja Musiker. Ich meine, ich kann kaum auf den Kamm blasen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in diese Reihe gekommen bin.
Ja, es geht ja mehr oder weniger bei Gästen. Die Musik ist ja das eine. Man kann sich irgendwie über Musik unterhalten. Aber es geht ja auch um die Personality und die Geschichte, die dahinter steht, die Biografie der Leute. Und das ist interessant. Und du hast genauso eine Biografie, würde ich mal sagen, auch so wie ein Popstar.
Philipp, groß.
Ja, es ist ja auch so die Wahrnehmung, also Fußballmusik, da gibt es ja viele Parallelitäten. Ich meine, du bist kein aktiver Fußballer, aber du hinterstehst ja mir fällt das Wort nicht ein, als Mannschaft ein Konglomerat einer gewissen Sache. Damit stehst du ja auch in der Öffentlichkeit. Du bist immer, also die Leute verbinden dich schon mit dem FC Carl Zeiss und die Fans, die im Stadion sind, die wissen, wer du bist. Man hat so eine Repräsentation. Und damit steht man ja auch da in der Öffentlichkeit. Und Fußball und Musik, da sehe ich schon Parallelen irgendwie. Das ist
so. Auf alle Fälle ist es so, dass das Fußball, das meine ich im positiven Sinne, auch eine gewisse Distanzlosigkeit schafft.
Ja.
Weil das Distanzen überwindet. Ne? Und dann wirst du natürlich immer angesprochen und wirst auch mal, da wird's auch mal diskutiert, da wird es auch mal das haarig und so. Aber im Grunde habe ich das immer sehr gerne und freue mich immer, wenn wir da in Gespräche kommen. Das ist eine tolle Begegnung.
Wollen wir gleich reden zu deiner Geschichte, deiner Vita. Du bist Pressesprecher, das ist ja auch so eine schöne Geschichte eigentlich, so vom absoluten Fan zum vorstehenden Pressesprecher. Bist du eigentlich noch, du hast auch noch mehrere Aufgaben wie Pressesprecher mittlerweile.
So. Also der Begriff Pressesprecher, der klingt irgendwie ein bisschen ulkig. Eigentlich ist das sogar aus meiner Sicht antiquiert und vielleicht sogar falsch, weil das suggeriert irgendwie, dass man da auf einem großen Podium sitzt und da die Weltpresse sitzt vor einem und dann berichtet man. Das ist nicht ganz so, aber was man natürlich schon macht, ist Pressearbeit zu organisieren, nach außen zu kommunizieren, aber auch die Kommunikation intern zu organisieren. Das macht man ja auch nicht alleine. Und es hat sich auch total gewandelt. Also ich kann mich erinnern, als ich vor 20 Jahren da begonnen habe, da habe ich noch einen Fax an dpa geschickt, damit was im Videotext erscheint. So. Und das hat sich natürlich verändert, weil damals ging es uns darum, dass wir auch wahrgenommen werden, dass man Dinge von uns liest und sieht und hört. Und heute publizieren wir ja im Grunde selber. Ne? Das hat sich schon deutlich
verändert. Das ist ja auch in der Zeit so, ich sag mal so, dass man Augenmerk da auch auf die Vermarktung macht. Also letztendlich bist du so ein Mediensprachrohr. Das klingt, Pressesprecher klingt ein bisschen antiquiert, aber die ganze Mediensache, die Außendarstellung, die Präsentation.
Ja, spielt eine Rolle, aber die wichtigsten Leute nach außen sind immer immer Trainer, Spieler, Präsident, darf das ja, sich auf gar keinen Fall zu wichtig nehmen.
Ja, aber, wichtigere aber eine Mannschaft, wenn sie stattfindet in den gewissen Ligen, es gehört nun mal dazu, dass sich die Vermarktung, die Präsentation und deswegen ist ja so eine Rolle auch ganz wichtig. So mittlerweile, ich weiß gar nicht, wer war eigentlich dein Vorgänger beim FCC?
Thomas Mönke, den ich herzlich grüße. Liebe Grüße gehen hoch auf den Fuchstor.
Thomas, ja, der Thomas Mönke. Hab ich gestern erst gesehen. Ja. Der wollte sein
ganz toller Mensch.
Ja, das Cheers eigentlich abgeben, aber macht immer noch. Das ist ja.
Da kennst du dich besser aus als ich. Ich gehe so selten in die Stadt, aber ich weiß, Fuchsturm ist auf alle Fälle.
Ja, Fuchsturm, er macht dort interessant, dann wirklich sehr interessante Veranstaltungen. Die sind nicht so irgendwie, er holt da große Namen der Kleinkunst dran und wie gesagt, das läuft doch alles so. Obwohl es auf dem Fuchsturm ist, die kommen immer da hoch, aber es ist überhaupt schön, dass es in Jena sowas gibt. Das ist.
Und ich finde es schön, dass wenn man in so eine Location geht, dass man dann über Jahre und in dem Fall ja fast Jahrzehnte dann immer den gleichen sieht. Und das meine ich wirklich positiv. Das ist sehr angenehm, dass das noch gibt.
Ja, ja, klar. Das haben wir ein Thema hier. Also der Thomas Mönke war der Vorgänger, ja klar.
Und davor Peter Pfannschmidt und
ach ja, gut.
Der hat das viele, ja auch Jahrzehnte gemacht, auch zu DDR-Zeiten.
Gab es auch zu DDR-Zeiten so eine Position eigentlich? Ja?
Ja, die gab es. Es gab auch Pressekonferenzen. Ich bin letztens erst bei einer Recherche drüber gestolpert, dass bei internationalen Spielen zum Beispiel Pressekonferenzen stattfanden im Interhotel in Jena.
Ach was.
Moderiert von Peter Pfannschmidt. Grüße gehen raus an Peter und Dirk.
Schön. Aber die waren bestimmt vorm Spiel gewesen.
Die gibt es ja heute auch vor dem Spiel. Es gibt ja auch welche vor dem Spiel und es gibt welche nach dem Spiel.
Die interessanteren sind nach dem Spiel und das kann man jetzt manchmal sehen, manchmal nicht. Ich versuche es immer bei YouTube irgendwie zu sehen. Immer. Klappt nicht immer. Das ist immer, weil die Presse.
Das interessiert mich jetzt wirklich. Findest du spannend?
Ja, es ist so, wenn so ein Spiel stattgefunden hat, wo es auch. Sag ich mal, wo es auf Kippe stand, wo es so fragwürdige Sachen gab oder wenn mir auch was Überraschendes passiert ist. Also so eine Pressekonferenz würde ich schon immer gerne sehen. Manchmal sind sie auf YouTube, manchmal nicht. Manchmal versuche ich auf Facebook auf der Karl Zeiss Seite, aber da ist immer ganz
schwierig. Wir machen immer Stimmen vor dem Spiel, Stimmen nach dem Spiel, manchmal auch mit den Stimmen auf der Pressekonferenz, weil ich sagen muss, in aller Regel sind die Pressekonferenzen nach dem Spiel gar nicht so irre spannend. Aber erst wenn dann das Mikro ausgeht und die Kamera ausgeht, dann wird es dann interessanter.
Ja, der Einzige, der fragt, ist Tino Zibbel, wenn der nicht mehr.
Und ich sag dir, das hast du mit fast allen Vereinen gemeint, da passiert so wenig. Das ist so ritualisiert. Das ist im Grunde eigentlich gar nicht so spannend.
Ja, ich wollte jetzt mal fragen, wie dann so deine Geschichte, die ist ja wirklich interessant auch, wie es dann dazu kommt. Man ist Fan und dann wie wird man angesprochen, dann da in dem ganzen Betrieb mit aufgenommen zu werden?
Das ist wirklich eine gute Frage. So ganz genau kriege ich das wahrscheinlich gar nicht mehr hin, aber Fakt ist, ich war Fußballfan und bin es bis heute. Ich war FCC-Fan, habe als kleiner Junge gespielt bei der BSG Jena Glas, bei Schott und Genossen, so immer Mittwoch und Freitag.
Schott Jena.
Und dann war am Mittwoch, da ging es Ludwig nebenan an und dann hat mich das so,
ja, das
so
ist ja,
angezogen.
Das ist ja nur so, klar.
Und dann bin ich Fan geworden und später war es dann einfach so, dass ich mich da immer engagiert habe. Ich war frech, glaube ich, kann ich weglassen. Habe auch Dinge, die mir nicht gefallen, dann immer direkt adressiert und ohne mir da große Gedanken zu machen.
Du bist selbstbewusst aufgetreten.
Ja, ich war selbst Nassforsch, wollte ich wahrscheinlich heute
andere
sagen.
Andere hatten gesagt, die große Klappe.
Und wahrscheinlich hatten sie recht. Aber ich wollte nicht nur die große Klappe haben, sondern wir haben dann mit einigen anderen, da gehört übrigens auch der André Rosenheinig dazu, der beim OKJ ja mal viel gemacht hat, haben wir dann die Initiative Fans für Jena gegründet, aus der ist dann später der Supporters Club übrigens erwachsen.
Ach, ja.
Und dann war es so, das ist vielleicht der wichtigste Move gewesen, dann war es so, ich war zeitweise stellvertretender Filialleiter hier in Jena bei einer Bank.
Ja, das ist ja.
Und da hatte ich
Budget. Das war eigentlich dein Beruf.
Ich habe mal was Ordentliches gelernt, nämlich Bankkaufmann.
Banker.
Und habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert. Und war eigentlich ein ganz guter Banker, aber nie mit der großen inneren Überzeugung.
Ja, das ist ja nur klar.
Aber dann war es so, dass ich hatte so ein Budget, was ich verteilen musste, um Werbung zu machen für die Bank. Und da gab es so einen Verrückten, der ist Christian Uhlmann, das ist der Geschäftsführer von Jena TV heute. Aha. Der hat damals gesagt, lass uns doch so ein Magazin machen, so ein Fußballmagazin. Aha. Und da haben wir damals die Hypovereinsbank, was habe ich gesagt, Fußballvorschau gemacht und die habe ich moderiert, weil es keiner machen wollte. Und so ging das irgendwie los.
Ja, du hast moderiert, das war als Magazin, das war praktisch haptisch vor Ort zu sehen,
das
oder was?
Das war im Jena TV zu sehen, alle 14 Tage vor den Heimspielen.
Ach so.
Zum ersten Mal 2004, da ging das los. Und wie gesagt, alle 14 Tage. Ich habe es moderiert. Ja. Wir haben dann die Beiträge gemacht und ja, das war ganz ulkig. Und wenn ich es mir heute anschaue, ein bisschen
Anscham. Also du warst bei der Bank gewesen und, ja, und von Jena TV? Der
Christian Uhlmann hat gesagt, ja, wir machen ein Magazin und die Bank hat es dann gesponsert. Ich habe also das Geld in die Hand genommen, um für den FC auch was zu tun.
Und du hast das von der Bank bekommen, das war dann...
Ja, teilweise, ja.
Das könntest
ja
du entscheiden.
Ich habe es einfach gemacht, ja.
Ach hey, ja, das waren die Nullerjahre, die 90er.
Ich habe es einfach gemacht. Ja, und dann hatte ich dann mal eine Veranstaltung in der Bank bei uns moderiert. Und da bin ich einigen im Gedächtnis geblieben und da haben die gesagt, Mensch,
also
müssen wir mal ansprechen.
Ach so, dein Talent wurde praktisch entdeckt, so rein wie früher, so wie vielleicht Comedians entdeckt werden, wenn sie viel Witze erzählen, wenn sie so sind. So bist du entdeckt worden, so
zumindest über diese Sendung, glaube ich schon, dass das eine Rolle spielte. Und da spielte eine große Rolle damals Heiko Weber auf jeden Fall und noch einige andere, die das auch mit Rainer Zipfel damals besprachen. Und man brauchte dann auch schon perspektivisch, ja, jemanden, der die Pressearbeit macht, weil der Verein wollte ja mal wieder hochkommen, ist ja dann, weißt du ja selber, dann binnen zwei Jahren von 2004 bis 2006 dann bis in die zweite Liga marschiert. Ja. Und da hatten wir schon lange Kontakt.
Ja.
Und irgendwann hieß es dann, Mensch, Traudel, wie sieht's denn aus? Würdest du bei der Bank aufhören?
Ja, das ist ja dann...
Da hab ich gesagt, ja.
Alles
sehr andere, verkürzt.
Ja, okay, das ist ja eigentlich eine absolut schöne Geschichte. Du warst dann aber erst so zwei Jahre lang, sag ich mal, da bist du parallel gefahren. Oder?
Ja, ich hab das ab 2004 dann parallel gemacht. Das heißt, ich habe dann Pressemitteilungen auf der Bank, auf der Arbeit geschrieben, bin dann zu den Pressekonferenzen ins Stadion gefahren, unter der Woche, wir haben das Magazin gedreht. Ich habe am Programmheft mitgearbeitet, so war das. Und dann
schön, wenn man eigentlich gleich so nah rankommt. Wenn man
absolut,
ja,
absolut, ja.
Das ist absolut glücklich. Aber wie gesagt, das ist auch das Auftreten, du kamst von der Bank, das war aus. Wie alt warst du damals so, Anfang 20? Ja.
Damals war ich 30, war ich da auch schon. Also
ach, doch, ja.
20, ein alter Mann schon, ja, für heutige Verhältnisse.
Es gibt ja auch so einen Fanfilm aus den 90er Jahren, wie die damaligen Ultras zu Chemie Leipzig fahren, da kann man nicht sehen.
Da oft drauf angesprochen, üblicherweise. Ja.
Das habe ich gesehen.
Ja. Verrückt.
Hast du selber nicht gesehen? Oder?
Doch, ich habe das gesehen. Also damals, kann mich erinnern, ich glaube, das hat auch Jena TV gemacht. Ein Burner damals. Und werd immer wieder drauf angesprochen, ja, tatsächlich.
Ja, da warst du einfach so mit drin.
Also. Ja, mit drin, bin ja ganz normal auswärts gefahren. Man kannte da. Zu der Zeit kanntest du ja fast jeden Auswärtsfahrer, kannst du bei Handschlag begrüßen. Ach, weil du dich persönlich kanntest.
Ja, und da kam es dann dazu, und seit 2006 bist du dann richtig so dabei.
Ja, so ist es.
Und der Lars, habt ihr dann damals Lars Völker, erstmal schöne Grüße
gegeben. Liebe Grüße aus der Vermarktung, war schon fest angestellt.
Weil wir hatten ja in den 90er Jahren mit den Putzmännern da die Hochzeit gehabt, 95, 96, da haben wir eine Halbzeitpause zu spielen. Und der Ben Chef, der hatte von uns, da hat er immer so die ganzen Kontakte gehabt und da kannte auch die ganzen Leute. Ich habe mich da nie reingegangen und ich dachte immer, da wäre der auch schon da im Gremium beim Carl Zeiss gewesen. Zumindest Lars kannte uns von damals.
Ja, so, also ich kenne euch aus der Kurve, ne?
Ja, ja, klar.
Mehr als nur die Bratwurst da, und
genau,
ich kenne aber andere Texte.
Ja, das war ja die Zeit und ich dachte da. Also ich habe mich damit ja auch nicht so beschäftigt. Ich war auch jemand, der Typ, der das so mit solchen Mikrofonen gemacht hat. Und der Mario, der hat sich da eher gekümmert, der konnte auch mit den Leuten die geschäftlichen Sachen so machen. Und so. Und ich dachte immer, der Lars, weil wir haben ja auch zu der Aufstiegszeit, also haben wir uns nochmal reuniert oder wie sagt man das Wort richtig?
Ihr habt euch wieder gegründet, zusammengefunden, zurückgekommen.
Ja, aber nur ganz kurz in dieser Besetzung, in dieser, wo wir wahrscheinlich im Stadion nochmal waren. Und das war dann zu den Aufstiegsspielen gegen, was war das? Pasch? Nee, Neuruppin war das gewesen damals, ja. Und da war auch Lars und dann du und dann, ich dachte jedenfalls, ihr wart schon in den 90ern so dann dabei gewesen. War dem nicht
nein,
so
nein, egal,
ja.
Nein.
Ja, es ist aber auch immer
da dann, auf der anderen Seite des
immer dann die Zufälle, wie sowas zusammenkommt. Also wir sind auch zu diesen FCC-Halbzeitgesängen, Vorgesängen dazu gekommen, über einen Sponsor, über den Herrn Pehlemann, Rohbau gibt es ihm ja. Und der war auch, der hat gesagt, wenn ich ja Sponsor, ich will das so, man konnte da viel machen. Also ist vielleicht ähnlich wie bei dir hier, wir machen das Magazin.
Ja, manchmal geht das Leben komische Wege, ja.
Also bist du jetzt so seit diesem Aufstieg in die dritte Liga damals dabei, ja?
Na, 2004, also mit in der Saison, wo wir dann hochgegangen sind,
ja.
mit der Relegation in Europien, seitdem bin ich dabei, also in Funktion, aber hauptamtlich seit 2006.
Ja, und wie ist das so, wenn man da anfängt, so als Grünschnabel praktisch so anfängt?
Ja. Total komisch ist das. Ich bin die ersten zwei Jahre immer noch im Anzug dorthin gegangen.
Das sind so viele. Wie viele Versicherungsvertreter? Ich denke mal an meine Bleach.
Genau. Ich bin tatsächlich mit dem Anzug dorthin.
Um deinen Respekt zu...
Nee, weil ich es einfach so, ich dachte mir, das also muss so sein.
Ach ja, du warst ja von der Bank.
Also trug ich einen Anzug und das war natürlich irgendwie abstrus. Und ich erinnere mich, dann war mit dem Aufstieg dann 2006, war ich zum ersten Mal bei so einer DFL-Tagung, also wo sich die Pressesprecher dann zu treffen, und das war da in dem Fall...
Die gehen da ganz anders.
Da habe ich mir vor Angst bald in die Hosen gemacht. Die waren ja erste Liga, zweite Liga, da war alles da, was man so aus dem Fernsehen kannte, und dann mittendrin auch der kleine Traudel aus Jena.
Ja, das beeindruckt schon.
Und das hat total beeindruckt, und da habe ich auch meinen Anzug angehabt, dann habe noch schnell eine geraucht und so und war dann froh, dass es ein paar Ossis noch gab, und die haben sich dann zusammengetan. Aber es gab einen Pressesprecher von Bayern München, Markus Hörweg, der hat mich unter seine Fittiche genommen,
ja.
Und der hat mich da irgendwie, heute würde man sagen, geguided, ja, und das war total angenehm.
Und er kannte euch vorher?
Ich kannte den gar nicht, wusste nicht mal, wer das ist.
Du warst ihm sympathisch und hat er gleich gesagt, ja.
Wahrscheinlich hat er gesagt, er hat wahrscheinlich gemerkt, das ist ja so, der weiß nicht, wo er hin soll, den nehme ich jetzt mal ein bisschen, und der hat sich dann gekümmert, und wir haben dann immer wieder mal, sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Wahrscheinlich kann ich mich viel, viel besser an ihn erinnern, als er an mich, aber der war für mich sehr, sehr wichtig in der Phase da.
Es gibt sie also doch, die guten Versies.
Ja, gibt sie, auf jeden Fall.
Machen wir noch mal ein bisschen Musik. Ist heute sehr ärztelastig, aber warum auch nicht? Nix. Ich mag das auch, und das Lied mag ich auch sehr, vom Herrn Felsenheimer.
Und du hast eben es nicht weggeblendet. Du hast doch nicht reingequatscht.
Nee, jetzt nicht.
In der Zeit hätte ich dich gefeiert dafür.
Ja, normalerweise mache ich das immer. Ich mache ja auch Streams immer, oder wenn man ja Dienstleistungsmusik irgendwie wo auflegt, dann macht man ja auch dann raus. Das ist ja dann. Aber jetzt dachte ich mir, man spielt es mal aus. So
ja,
sehr gut. Im Weglassen, diesmal im Ausspielen oder im... Einfach mal einen Leerraum lassen, wo nichts passiert, und trotzdem mal zur Besinnung zu kommen.
Und das finde ich so, gerade so als DDR-Kind eigentlich schön, weil meine erste Erinnerung an Musik war eben auch, wie bei den allermeisten von uns, dass du es mitgeschnitten hast, dass du geguckt hast, dass auf Bayern 3 in der Hitparade keiner reinlabert. Und die haben sich teilweise ja dann auch entschuldigt, wenn das passierte. Ne?
Ja, aber ich muss sagen, das ist kein Ostphänomen, das war am Westen genauso. Die haben genauso drüber gekotzt. Die haben ja auch Sachen damit mitgeschnitten, und dann haben die auch, also man kriegt das jetzt in Interviews mit, wenn es Musiksendung. Die haben da genauso...
Aber sie hätten die Option gehabt, sich eine Platte zu kaufen. Das war für uns schwieriger.
Ja, das ist, aber du weißt ja, in jungen Jahren, man muss Geld sparen. Sie hatten absolut die Option, die wir nun nicht hatten. Ja. Wir konnten immer... Ja, das ist auch immer das Interessante, wenn man so mit ich sage jetzt mal, wenn sie sich unterhält, dann konntet ihr überhaupt die Musik, konntet ihr das hören? Das ist immer...
Also ich muss sagen, deswegen Ärzte, ich verbinde es komplett mit meiner Kindheit, weil
Das passt ja auch, das war ja auch genau für das Alter dann zugeschnitten gewesen.
Ich meine, ich habe keine großen Titel geholt als Sportler, aber ich bin mehrfacher Lagermeister im Tischtennis, für einen Lagermeister.
Wow.
Zum Beispiel in Zinnowitz, ne? Da war ja Zeiss-Ferienlager,
warst du auch mal? Zinnowitz nicht, war das nicht immer in, das Zeiss-Ferienlager war doch in
Zinnowitz und Kölpinsee, glaube ich, war noch oben.
Nee, aber nicht das Ferienlager für Kinder, das war doch immer Trassenheide war das doch mal.
Ja, Trassenheide.
Ich wollte schon sagen,
Trassenheide. Du hast völlig recht. Und da habe ich mit einem, mit unserem Rettungsschwimmer, habe ich da Tischtennis gespielt. Also, da gab es doch mal solche Leute, die sich immer gekümmert haben im Ferienlager.
Ja,
der
das
war großer Ärzte-Fan, und wir hörten an der Tischtennisplatte die Ärzte.
Ja, Ferienlager passt auch so. 80er Jahre, wenn man das auch damit mit verbindet, das passt ja auch. Ich wollte jetzt meinen Gedankengang nicht ganz verlieren. Ja, Ferienlager, das war auch eine schöne Geschichte. Ich war ja in 80er Jahren dann immer als Betreuer. Das war auch schon, ich war sogar mal gerne mal in der Küche. Das war auch eine schöne Zeit, so eine lockere Zeit, diese Ferienlagerzeit. So mal jetzt im Allgemeinen jetzt mal so als
Ferienlager war schön.
Nebenaspekt gemacht. Ja, und du hast eben noch aus Versehen Kölpinsee erwähnt, da kann, ja, ich eine Geschichte erzählen. Vom FC Karlsruhe Jena war das auch immer das Sommertrainingslager in Kölpinsee und da war ich mal dabei. Meine Mutter hat in der Werbeabteilung gearbeitet, kannte auch so ein paar Spieler, Irmscher und
der jetzt 80 wird.
Ja, ja.
Die nächsten Tage.
Ja. Und dann auch so, damals war Waldi Eggemeier Zeugwart und so und da bin ich auch immer als Schnieps, das war so 70, 71, 72, 73, so 73 in dieser Zeit. Kölpinsee, dann war praktisch das Depot noch in dem alten Haus. Das gibt es jetzt nicht mehr, abgerissen worden. Und dann ist man immer nach Zinnowitz rüber in die Sportschule, hat da trainiert. Das habe ich schon damals mitbekommen. Deswegen die Verbindung zum Karlsruhe und zur Ostsee. Das ist ja schön Usedom. Das war überhaupt eine schöne Zeit. Und dann haben die immer gegen die Rettungsschwimmer Volleyball gespielt. Das waren wir immer auf das Messerschneide. Und da, was schätzen du, wer der absolute King in der Karlsruhe Jena Volleyballmannschaft war?
In der damaligen Zeit.
Ja, ja. Wenn man logisch denkt, ist es eigentlich naheliegend. Volleyball.
Blochwitz. Gratentin.
Ja.
Die langen Kerle.
Ja, genau. Im zweiten Ansatz.
Ach, Gott sei Dank.
Der Blochwitz war ja klar, aber Sprotte, Hechten und so, das war ja nun beim Volleyball immer. Also da ist er völlig aufgeblüht. Das habe ich mir so als Kind so eingeprägt. Er war beim Volleyball so gegen Sprotte.
Sprotte,
ja. Ja, also, ja die Ja, kommen wir wieder zurück zu dir. Also, was ja so faszinierend ist, du hast deinen Traum unbewusst dann Wirklichkeit werden lassen. Das ist eigentlich wie eine vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, zumindest ideal.
Ja, in der Idealen, ja, auf jeden Fall.
Hast du recht. Ja, natürlich hat man auch Verantwortung, dann eine gewisse Arbeitssache, aber man sieht dich immer irgendwie dann so gut gelaunt und du hast auch so eine Außenwirkung, muss ich sagen. Also als Pressesprecher, du bist schon gut besetzt. So, die Frage auch so, wie andere, lass es mal als Kompliment stehen, das haben dann ja auch schon viele gesagt.
Danke.
Ja. Ja, und ich kannte dich ja dann schon, ich sag mal, also vielleicht erst nach deiner Anzugszeit zumindest. Mhm. Als im Stadion, wir haben ja bei den Aufstiegsspielen da gespielt, aber du bist dann schon sehr, also klamottentechnisch, da warst du schon weit vorne. Würde ich mal als Kompliment sagen.
Jetzt trage ich nur noch FCC-Klamotten, ich mach's jetzt wie Uwe.
Ja, jetzt bist du neutral, aber damals, das war schon, ich sag mal, exaltiert wäre vielleicht so, aber das war schon stylisch. Ja,
keine Angst vor bunten Sackos, ne?
Naja, aber das war schon, es sah ja auch nicht scheiße aus, sag ich mal so. Zumindest hast du dann Alleinstellungsmerkmal, andere sind nicht so
umgelaufen. Ach, guck an, du bist der Erste, der mich da auf sowas anspricht.
Ja, es ist mir aufgefallen, also es hat schon was dargestellt, so, wollte ich mal so sagen.
Okay.
Jetzt kommen wir erstmal zur Optik. Also du bist dann in diese Rolle reingekommen. Dann mal eine Frage, was hat sich über die Jahre jetzt verändert? Das sind doch auch schon mehrere Dekaden, da sind Abstiege dabei gewesen, dann war eine Umstrukturierung, dann war Wechsel im Vorstand gewesen, Stadion wurde jetzt gebaut und wurde viel. Was hat sich so verändert? So, was ist das Entscheidendste, was so von Nullerjahren bis jetzt passiert ist?
Also die entscheidendste Veränderung ist ganz sicher Social Media. Das hat alles eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Und hat die Arbeit ja auch in anderen Bereichen auch beschleunigt. Und manchmal natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, und das bitte nicht missverstehen, auch entwertet, weil natürlich Dinge kaum noch eine Halbwertszeit haben. Also und du musst noch mehr aufpassen, musst noch mehr hinterher sein. Und wie gesagt, als ich anfing, 2004, 2005, 2006, oder wir sind 2006 mit Frank Neubert da, war halt ein Vorbereitungsspiel und da war ja keiner mit. Das heißt, hatte ich alle Zeit der Welt, habe ich mir mein Notebook genommen, habe das dann runtergeschrieben und dann habe ich dpa angerufen und die haben dann eine Meldung draus gemacht und dann war das beim Videotext und dann, oder es gab eben auch noch den schönen Satz, oh nee, da war schon Andruck. Das gibt's heute nicht mehr, weil es ist immer Andruck. Also das ist immer möglich, irgendwas zu veröffentlichen, weil online immer läuft. Ich glaube, das war eigentlich die größte Veränderung in der täglichen Arbeit, auch beim Sport. Muss noch schneller sein. Mhm. Und die Leute haben natürlich auch die Fans haben die Erwartung, dass sie ganz schnell da informiert sind. Das gelingt uns eigentlich immer ganz gut, also oft ganz gut, aber eben auch nicht immer, muss man auch sagen. Aber das ist eine ganz schöne Rennerei.
Und, ja, ich krieg's nur bei Facebook die Meldung so mit und dann weiß ich immer gar nicht, was sind Wasserstände und Tauchtiefen und was ist wirklich eine fundierte Aussage dann so. Das geht, also kommen ja auch sehr viele Vermutungen und Spekulationen werden dann noch reingestellt, auch vielleicht von anderen. Man kann es auch gar nicht mehr unterscheiden. Dann so,
das ist. Naja, das ist auch ein bisschen schwierig. Da haben wir auch lange, was heißt lange überlegt, aber natürlich überlegt man am Anfang, moderiere ich das oder lasse ich das so laufen oder so. Du wirst es nicht schaffen, das zu moderieren. Nur mal als Beispiel, wir haben jetzt im letzten Jahr allein bei Instagram fast 50 Millionen Aufrufe. Wir, als FC Karls der Sena.
Geil, ja.
Und da habe ich Facebook und die anderen Kanäle noch gar nicht mitgezählt. Das heißt, den Traffic, den du hast, der ist ja enorm. Das kannst du, und da sind ja auch entsprechend viele Reaktionen. Kannst du nicht alles moderieren. Ich versuche das immer so für mich zu verstehen, das ist eigentlich wie ein Stammtisch.
Ja, klar.
Also ganz am Anfang zum Beispiel, als ich anfing beim FC zu arbeiten und habe irgendjemanden beim Bäcker, beim Fleischer, beim Friseur gehört, der irgendwas erzählt hat und es war falsch, da bin ich aufgestanden und habe gesagt, nee, das ist nicht so. Und heute lasse ich das dann eher mal durchgehen, weil ich sage, okay, die unterhalten sich am Stammtisch, die haben eine Meinung und die diskutieren das.
Ja.
Und das ist jetzt, das kann ja auch falsch sein, das ist ja auch in Ordnung, da kann nicht immer einer um die Ecke kommen und sagen, ich weiß es besser. Aber da habe ich auch ein Weilchen gebraucht, um das für mich dann auch so auszuhalten. Es sei denn, man wird natürlich direkt gefragt.
Ja, und es ist doch, ich kann mir das vorstellen, da ist auch viel mit übertriebener, man wird viel mit übertriebener Kritik konfrontiert und das,
ja, das stimmt,
aber man muss damit umgehen können irgendwie.
Ja, aber die ist ja in aller Regel die kann schon sehr hart sein, aber die ist jetzt in aller Regel ja nicht persönlich gegen einen selbst jetzt gerichtet, sondern das sind dann Enttäuschungen, hab verloren, das war mies.
Ja, das ist aber so, was macht denn ihr da oder was die
ja,
da machen?
So. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja generell so, dass Misserfolge, die werden ja ganz gerne adressiert und Erfolge werden kollektiviert.
Ja, klar.
Das ist völlig okay im Fußball.
Der Erfolg hat viele
Fehler. Ja, natürlich. Und das ist auch okay so. Also das muss man abkönnen. Das finde ich alles nicht so schlimm.
Ja, und es ist ja auch immer oft die Meinung, also es ist ja auch ein Thema, Jena hat jetzt so im Nachhinein jetzt den Ruf auch schon weg, einer der größten Fluktuationen von Trainern zu haben. Und es kommt ja immer ganz schnell der Spruch, wenn so zwei, drei Spiele nicht laufen, Trainer raus und so. Das geht ganz schnell. Und da fällt mir die Frage ein, wie viele Trainer hast denn du schon erlebt?
Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich denke, so um die 20 werden es gewesen sein.
Ich hätte jetzt mehr geschätzt.
Vielleicht sind es auch mehr.
Gefühl, ja.
Ich habe wirklich nicht gezählt. Es waren auf alle Fälle zu viele, ja. Also das ist
auf jeden Fall.
Das steht auf jeden Fall fest. Aber der Erste, der wird natürlich immer bleiben, ist Heiko Weber, ganz klar. Ne?
Ja, mein erster Trainer war, und da ist ja nun, hat ja auch seinen großen Geburtstag gefeiert, das war Hans Meyer, so kannte ich es. Also ich bin praktisch so groß geworden, genau das Jahr, wo Georg Buschner weg ist. Georg Buschner habe ich noch live, der kam übrigens nach Köln sehr extra, das war noch als war Nationaltrainer. Und da war Meyer war schon Trainer, aber er kam trotzdem nochmal, um dann die Mannschaft nochmal einzuschwören und übergeben. Da saß ich mit dabei irgendwie, aber ich wusste nicht, um was es ging.
Ja, Hans Meyer, den habe ich natürlich als Fan und als Trainer unseres FCC wahrgenommen, aber mit dem habe ich ja nie zusammengearbeitet. Aber ich habe trotzdem zwei, drei Berührungspunkte mit ihm gehabt und für mich ist das immer, es ist ikonisch.
Ja. Ja, klar. Und er hat sich ja auch erst so als auch diese Medienpersönlichkeit, also man hat ja zu DDR-Zeiten, da gab es ja kaum Interviews, das war es gewesen, aber also wie mit einer Nonchalance, wie er umgeht, so, wie er sich so entwickelt hat, so in Medien geht.
Du musst super vorbereitet sein, wenn du mit ihm zu tun hast. Das,
ja.
Und das ist zu Recht, das ist ein absoluter Profi. Ja, ich erinnere, als wir 2007, 2008 in der DFB-Pokalsaison, da haben wir ja gegen Nürnberg gespielt, wie du dich vielleicht erinnerst. Und da war er ja Trainer.
Ja, ja.
Da hat er ja kein Interview hier gegeben. Und da hieß es dann, okay, der Andreas hier vom FC, der soll da mal runterkommen und dann kann er ein Interview machen und das kriegt dann DPA und wir können das dann verteilen. Und da bin ich dann mit dieser Ehre, bin ich dann da runtergefahren nach Nürnberg und habe ihn dort getroffen und da muss ich erstmal warten.
Ja, weil er Hunger hat. Ja.
Und das ist auch in Ordnung.
Ja, klar. Weißt du? Es ist ja auch Hans Meyer.
Es ist Hans Meyer. Ganz genau so ist es. Und alle gesagt, so, ich esse es noch was und das geht übrigens alles von deiner Zeit ab. So, und dann war es nur noch 45 Minuten.
Sehr schön. Also ich hab ja auch einen Hans Meyer Moment gehabt. Was ich noch sagen wollte, also ich, wenn ich in der Stadion bin in den 70er Jahren, das war so meine Schulzeit und so, und das war raus, ich kann das nur, die Mannschaft hat einen Trainer und dabei bleibt es auch. Das ging ja erst so los, selbst zu DDR-Zeiten, da wurde dann, als es dann nicht so lief, das war so, glaube nach der guten Europapokalzeit, das fing so 82, 83 an.
Ja,
83
ja,
an, dann war Pfeiffer, Stange, dann war ein paar Trainerwechsel, so richtig schlimm wurde es ja erst dann in den 90er Jahren. Wobei Schlappner war vielleicht noch ein Trainer, wo man ein bisschen stolz drauf war, weil das halt auch ein Typ war. So,
das, das ich muss sagen, es waren eigentlich fast alles Typen, die da waren. Ja? Wenn ich an Wolfgang Frank zum Beispiel denke, wenn ich an René van Eck denke.
René van Eck, tolle Männer, tolle Leute. Na, René van Eck sowieso, das war ein Typ, das allein schon wegen der Frisur.
Die übrigens sehr polarisiert. Wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, dass man so nicht rumlaufen könne. Aber ich denke, es kann nicht wahr sein, lass den doch laufen, wie er will. Ja. Aber das war ein Thema für Leute.
Das gibt's nicht.
Also, tatsächlich.
Wie gesagt,
ich hat ihn sehr getroffen auch.
Ne, das, ich fand genau der, sag mal, es wurde immer sagen, aber das sah doch einfach cool, das sah doch lebensbejahend aus, das ist doch hemdsärmlich, das ist doch gerade cool. Aber dass es so konservative Leute
gibt. Ja,
ja, es laufen so. Ja auch nicht mehr so viele rum. Ich kann es nur sagen, das ist selber. Ich habe auch mal gefragt, ist das eine Perücke? Da kann ich immer sagen, würde ich mir so eine scheiß Perücke kaufen? Ich fand die cool. Ja. Da habe ich mal auch eine schöne Geschichte, und zwar als es hieß, René van Eck kommt, und da bin ich mal zum Fußball, aber erst zur Halbzeit gegangen, und da bin ich zufällig mit unserem ehemaligen Bürgermeister, wie hieß er von der
Röhlinger.
Röhlinger, ja. Mit dem
ich Let's go Jena, hat er gesungen auf dem Markt.
Ja. Und
vergessen.
Warst du dabei?
Ja, selbstverständlich.
Ich war ja auch dabei. Der hat über unsere Anlage gesagt.
Let's go, Jena.
Auf dem Markt zum Aufstieg. Zum Aufstieg. Nee, fand ich nur so lustig. So, Röhlinger ist auch zur Halbzeit rein und ich eben auch. Zufällig sind wir beide da rein. Und da dachten die Leute wirklich, weil ich da ja auch noch kurz habe, also ich wäre Van Eck gewesen. Weil ich sehe ja nun ganz anders aus.
So. Nein.
Nee, aber allein schon dieses Alleinstellungsmerkmal, wenn jemand so die Haare hat, das ist schon verwunderlich.
Schönes Kompliment.
Eigentlich für mich irgendwo schon, weil ich fand das auch einfach mal geil aus mit den Haaren. Wahrscheinlich gehöre ich zur Fraktion, der diese Ästhetik mag, aber dem gegenüber entsteht schon eine ganz andere Gruppierung. So. Das Haar ist die vielleicht sagen jetzt, der Haarschnitt in den neuen Zeiten ist halt so, aber ich würde die als konservativ einschätzen, ja.
Ja, also wenn Haare wirklich ein Thema sind, dann irgendwie stimmt das nicht.
Na, im Fußball,
persönlichen Kosmos.
Naja, aber Stylung und Außenwirkung zählt beim Fußball schon ein bisschen.
Also was ich sagen kann, der hat auf alle Fälle dieses FCC-Ding und dieses Jena-Gehen, das hat er zu 100% verinnerlicht. Das war einer, der...
Das ist wirklich geil.
Der hat dieses FCC gelebt. Ja. Und wenn wir heute ein Derby spielen, schreibt er immer noch Nachrichten.
Das ist geil.
Er war ja der Letzte, mit dem wir im Steigerwaldstadion übrigens gewannen. Das ist tatsächlich. Tatsächlich. Und er meldet sich immer vor Derbys. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal klappt.
Ja, einmal, das war unser Orlando, da hat, glaube ich, zwei Tore
gemacht. Ja, Orlando hat, glaube ich, getroffen.
Im Steigerwaldstadion.
Benjamina hat getroffen und ich weiß nicht, ob. Ja, noch, müsste ich gucken. Aber ja,
war Orlando hat, glaube ich, zwei Dinge gemacht.
Also Benjamin hat auf alle Fälle auch getroffen.
Ja. Ach, das war das letzte Mal im Steigen.
Ja, tatsächlich.
Ach, ey, wenn ich ans letzte Spiel denke, meine
Fresse. Nee, lass uns über was Schönes sprechen.
Ja.
Mach mal Musik.
Aber, ja, Musik. Aber pass auf, da würde ich jetzt, da spiele ich einfach mal die Torhymne, die immer gespielt wird beim Tor. Wer kam auf die Idee, die Fratellis zu spielen?
Also ich weiß, das ist eine sehr gute Frage. Also das muss schon mindestens 20 Jahre her sein, weil ich kann mich an eine solche Diskussion nicht erinnern, dass wir die mal geführt haben. Das war schon irgendwie schon immer oder schon sehr, sehr lange.
Und ich dachte immer irgendwie, das wäre ein Song von Blur. Ich habe erst ganz später erfahren, dass die Fratelli sind.
Ja, also ich gewusst. Ja.
Also eine Britpop-Band. Also, wenn es gut, also in Köln wird immer, wenn das Trömmelsche geht, ihr spielt und was anderes. In Jena ist das in Erfurt immer das Rheinsteiglied. Finde ich auch nicht ganz unoriginell, zumindest in den Identitäts.
Habe ich in den letzten Jahren leider zu oft gehört dort.
Ja, ich beim letzten Mal dreimal, ja. Aber wir sagen, die Konter waren gut. Jetzt unser FC aus Jena. Chelsea Dagger. Das ist das Lied, in unserem ehemaligen EAS, was ja jetzt Ad-Hoc Arena im EAS heißt das, oder?
Ad-Hoc Arena im Ernst-Albers-Sportfeld. Da wird's gespielt, wenn Jena trifft.
Man muss ja wirklich auf die Bezeichnung drauf achten. Also ich habe ja dann die Ehre gehabt, mal für die zweite Mannschaft mal als Stadionsprecher mal kurz einsetzen. Und ich muss, pass auf, wenn wir jetzt mal neutral rausgegangen sind, wir gehen raus ins Stadion, ins Ernst-Albers-Stadion. Dieses ganze Kultivieren Ernst-Albers-Sportfeld, das kam auch erst später und das wurde mir, weil ich habe immer hier im Ernst-Abbe-Stadion gesagt, hat auch glaube Weidner gesagt damals so, das ist erst später so kultiviert worden und darauf wird geachtet. Also da wird manchmal wirklich dem Furz die Haut abgezogen teilweise.
Ja, manche Dinge entwickeln sich so. Guck mal, es ist ja mit Paradies auch so. Das ist, ist mittlerweile auch, das hat vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren wurde das kaum verwendet. Heute spielt das überall eine Rolle.
Das Paradies überhaupt, Jena Paradies, diese Bezeichnung.
Ein Paradies zu Hause. Paradies ist noch Platz.
Ja,
willkommen im Paradies.
Das ist auch eine Erfindung. Das ist eigentlich, eigentlich, wenn man so will, das ist eine Erfindung dieser neuen Zeit eigentlich. Das ist eigentlich.
Ja, oder das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man sich auch freut, dass es ja identitätsstiftende Dinge in deinem Umfeld gibt. Ich meine, unser Club ist ja, viele werden sagen, ihr Verein ist der tollste. Ich meine, wir haben ja wenigstens Gründe, das zu behaupten.
Ja, das ist
ja immer so, ne? Und wenn man dann im Paradies zu Hause ist, dann passt das Arsch auf einmal.
Wobei, ich sag mal, das zu Karlsruhe ist jeder passt ja nur absolut, weil es ja im Paradies immer war. Im Paradies hat man auch schon damals gesagt. Ja. Aber jetzt so die allgemeine Bezeichnung. Es gab mal, glaube ich, einen Film, der hieß Jena Paradies wegen des Bahnhofs Paradies.
Ja, habe ich sogar Paradies. Das Plakat vor meinem Auge.
Und seit dieser Zeit wird immer Jena Paradies und dann dieses mit der Lichtstadt, was ich immer noch nicht so richtig begriffen habe, irgendwie.
Also hat bei mir, ich meine, ich bin ja nun Jenenser, hat bei mir auch nicht so richtig verfangen, muss ich ehrlich sein.
Das ist so eine aufgedrückte Identität immer. Ne? Das hat bei mir immer so, und ich erwärme mich immer dagegen so ein bisschen. Und ich sag mal, ich bin wirklich kein Trittbrettfahrer für Karlsruhe Jena. Und bei uns hieß es so im Umgang immer Ernst-Abbe-Stadion. Eigentlich kann ich nur sagen, da hat keiner Ernst-Abbe-Sportfeld gesagt. Wahrscheinlich ist es dann so kultiviert worden, weil das ein bisschen kleiner wie andere Stadien aussah. Und da hat man so ein bisschen sich drauf betont. Es würde dich nicht so. Hast du eigentlich immer Ernst-Abbe-Sportfeld
gesagt? Ja, um ehrlich zu sein, ja, aber ich bin ja auch eine völlig andere Generation als du.
Okay, ach, ihr habt immer.
Nee, ich kenne euch wirklich ohne Flachs.
Echt, ja?
Ja. Also Ernst-Abbe-Stadion, das habe ich. Ich weiß noch, ich war pikiert, ich habe das mal gesehen auf so einer alten Hürde, weißt du, von den Hürdenläufern, da stand tatsächlich Ernst-Abbe-Stadion drauf.
Ja,
und ich sage, das ist ein Skandal. ich kenne es nur so und wird doch so bleiben.
Ich kann auch sagen, meine Generation, wir gehen ins Ernst-Abbe-Stadion da. Um draußen Rock und Strempel spielen zu sehen.
EAS bleibt EAS, ist da ganz klar.
Ja, es war ja damals auch, es wurde ja auch mehrfach benutzt, auch für Leichtathletik.
Absolut, ja.
Und das war noch
Handball, wurde Handball dort gespielt. Also heute noch Feld. Zum Beispiel. Also ältere Leute, wenn ich eine Stadionführung mache oder denen was zeige und jetzt sind wir auf diesem Parkplatz, diesem P1 direkt vor der Haupttribüne, dann sagen die immer, das ist hier der Handballplatz, weil die dort Feldhandball spielten.
Das Feldhandball war ja irgendwie so bis in die 60er Jahre noch aktuell. Aber was ich noch sagen
kann. Faustball war da auch gespielt.
Ja, aber was ich noch sagen kann, in Jena war was kultiviert war und was ringsrum um den Hauptplatz, das waren damals Rasenhockeyplätze.
Ja, absolut.
Und Rasenhockeymannschaften, die waren sehr cool. Also als kleiner Stöpsel noch da, weiß ich noch so. Also Rasenhockey war
sehr cool. Jena war ja eine absolute Hockey-Hochburg.
Ja, das meine ich nämlich.
Und ich kann mich auch, es gab ja auch Ausstellungsspiele für Olympische Spiele und so weiter.
Naja.
Im Hockey. Und ich kann mich erinnern, als wir noch bei BSG Jena Glas spielten, dann sind wir manchmal nach dem Training, wenn keiner geguckt hat, haben wir den Ball genommen und sind auf die Rasenplätze von den Hockey, also die Hockeyplätze gegangen, weil der Rasen dann natürlich noch feiner war.
Der war feiner.
Sind die durchgedreht.
Aber mit Bällen soll man nicht in diese Tore schießen,
bestimmt. Die sind durchgedreht. Da kam dann der Platzwart und da haben die beiden Köpfe aneinander und hat es mal kurz geraschelt.
Ja, also, das war so. Also in meiner Erinnerung, ich kann auch sagen, ich war auch damals in den 70er Jahren, meine Mutter war befreundet mit dem Mehlberg, da war Platzwart bei Karlsruher Jena und da habe ich einen Ferien, weil sie nicht wusste mit mir wohin, weil ich noch zu jung war und dann hätte sie mich in einen Hort geschickt, meine Oma war gestorben und da habe ich immer mit dem Mehlberg da mit den Platzwerten da in 70er gemacht. Und was mir nur aufgefallen ist und was in meinem Kopf war, waren eben die Hockeyplätze. Die waren eigentlich dominierend um den Fußball. Fußball und trainiert wurde auch viel, viel Hockey. So Fußball auch, aber Hockey war das Dominierende, so in meiner Erinnerung.
Waren viele Hockeyplätze, ich sehe das auch noch genau vor mir.
Allerdings so eine Mannschaft, die irgendwie so medienmäßig groß eingeschlagen ist, weiß ich jetzt nicht mehr, aber Hockey war sehr präsent draußen im Paradies.
So ist es.
So, das war eine, ja, du hast auch Musik mitgebracht, das finde ich natürlich gut. Das ist die richtige Musik, die, auf die du stehst, was, weil Fußball und Musik, das gehört schon zusammen. Und ich finde so richtig erdlicher Rock'n'Roll. Also, ich kann mir auch vorstellen, du bist Green Day Fan, ne?
Nicht unbedingt, okay, aber kann ich mir anhören. Ja,
das finde ich
einfach. Also es ist auch, ja, ich bin ein leidenschaftlicher Laie in Sachen Gitarre.
Das ist ja egal.
Da finde ich bestimmt irgendeinen Riff, was mir auch Spaß macht. Und es muss leicht sein.
Und
muss knallen.
Genau, und eine Melodie haben und so.
Ja.
Ja, so die, ich meine, so dieser Fun-Punk oder dieser Rock ist ganz gut. Und natürlich, woraus sie alle einigen können, das ist die Gruppe Gleichstrom, Wechselstrom.
Absolut.
Ich finde es auch so schön. Also, wie gesagt, wir hatten ja unser Gespräch mehrmals verschieben müssen, aber du kamst auch so liebevoll vor. Vorbereitet jetzt auch mit CDs an. Finde ich ganz gut. Ich spiele selten CD, aber wenn du schon welche mitbringst, sollte man sie auch spielen.
Das ist lieb von dir.
Und du hast auch einen coolen Titel, nicht irgendwie so einen Larifari-Titel, den sie alle hören wollen, wie TNT und bla bla bla. Nein, AC/DC, du findest Problem Child dazu. Gibt es da eine Geschichte dahinter?
Nee, gibt es keine Geschichte. Ich fand die von dem Album, fand ich das beste Lied. Habe ich immer gehört, rauf und runter.
Let's Have Rock war ja auch eine bahnbrechende Scheibe von der AC/DC. Absolut. Und ich sag mal so, wenn man richtiger Fußballfan ist, muss man einfach AC/DC mögen. Denn das ist das wahre Feeling von Straße, Emotionen und Bier. Problem Child. Ja. Schön der Schluss. Ich habe so dieses Schlagzeug gehört, wie es aufgenommen war. Das war so richtig schön pappig, richtig schön 70er Jahre mäßig. Also bei mir zu Gast heute unser FCC-Pressesprecher, Aushängeschild des FC Kansas Jena. Ich bin sehr froh und sehr stolz, dass Traudl heute hier ist, eine echte Persönlichkeit von Jena. Und wir unterhalten uns hier über sämtliche Sachen, natürlich über den FC Kansas Jena und jetzt auch über Musik. Und natürlich Fußball und Musik gehört irgendwie zusammen. Also ich habe ja in mehreren Bands gespielt, das war mal sehr interessant. Es gab immer Bands, da war Fußball völliges Thema innerhalb der Band oder einigen Leuten und andere haben wiederum Fußball völlig abgelehnt. Wobei man sagen muss, eigentlich, dass Fußball und Musik irgendwie zusammenhängt, also auch viele Persönlichkeiten. Mick Jagger geht ins Stadion, Rod Stewart, Fußballfan und so, das ist schon...
Aber denk an Heaven Shall Burn bei uns, ne?
Ja, Heaven Shall Burn bei euch auch, das ist ja auch, wie hat sich das... Ja, Bieber und die Butzemänner.
Bieber und die Butzemänner, ach, es gibt so viele Beispiele.
Wobei ich sagen muss, ich habe mich ja gefreut, aber damals, um da reinzukommen, dem Mario Anske, ging es mehr oder weniger wegen der Auslastung, der hat von Fußball nicht so viel Bezug gehabt. Also für mich war das schon mehr, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Es braucht ja immer jemanden, der da glaube ich auch da mit dem Herzen da voranmarschiert.
Ach, das war auch geil, da damals zweite Liga, Mitte 90er Jahre, man hat das so hingegangen, ja. Ach, da waren schon Persönlichkeiten im Stadion, da hat Maurizio Gaudino gespielt, da hat Andi Brehme gespielt, da, also ich weiß noch, beim zweiten oder dritten Spiel, da kam ich da rein, da bin ich, das war ja noch alles ganz locker, da ist man hinten da ja in die immer Kneipe so reingegangen, dann durch unter der Tribüne. Ja, und da kam mir entgegen hier, der Dings da, nicht an die der Torwart von Bielefeld, wie ist er noch?
Stein, Uli Stein.
Uli Stein, kam mir entgegen, ich kann so eine mal Hand geben, ja, das war Uli Stein. Ich sag, meine Fresse,
Uli das Stein. Ist
schon, ja, Kruse hat damals gespielt bei Hertha BSC. Das waren schon alles Persönlichkeiten damals. Man hat das so gemacht, man hat das so mitgenommen. Aber eigentlich sollte man mal tief durchatmen. Und das war schon geil. Und das, ich meine, die waren meistens in der zweiten Liga, aber die hatten Jahre zuvor ja absolute Top gespielt gehabt. Das war ja das Wahnsinn.
Aber wir haben das natürlich, ich meine, ich entstamme ja in der Generation, ich bin 1974 geboren. Ich habe also noch ein bisschen DDR-Fußball noch mitbekommen, aber ich habe die ganz großen Zeiten des FC Kansas Jena ja auch nicht erlebt. Nee. Ich war das erste Mal 82 im Stadion gegen Girondins Bordeaux.
Wollen ja. 3-1.
Tolles Spiel.
Ja. Dann 5-1.
Aber ich habe jetzt die ganz großen Dinge natürlich nicht erlebt und nichtsdestotrotz, als wir dann zweite Liga spielten, immer als eine Zurücksetzung, ganz am Anfang habe ich das als eine Zurücksetzung empfunden.
Ja, ich auch.
Später dann habe ich das natürlich dann anders wahrgenommen, aber ich weiß noch, Mensch, da sollten wir einen Bruchweg nach Mainz, was will man, die haben es hat eins Ball auf der
Brust. Also wir haben gegen Waldorf Mannheim gespielt, Waldorf Mannheim war zweite Liga, ja. Ja, das habe ich auch so gesehen.
Duisburg, Graue Maus.
Ja, was ich noch sagen wollte, dass dann aber Spieler gespielt hatten. Das war beim, nach dem zweiten Aufstieg wohlgemerkt gewesen.
Ja.
Da hat man es auch schon anders gesehen.
Da haben wir schon anders gesehen,
dann,
absolut.
Und dann, was da für Persönlichkeiten im Stadion waren. Das waren ja auch also die Spieler aus der BRD, ja, sag ich mal so, so. Die hatten da gespielt. So, Uli Stein, Kruse, Axel Kruse, so. Da war schon eine ganz schöne Prominenz gewesen, die in 80er Jahren noch absolut tragend waren für den DFB-Fußball, wie man jetzt so schön
sagt. Ja, und da haben ja dann viele ja auch gehabt, die später dann auch als Trainer
dann
uns in Jena waren. Ne?
Ja.
Also ob das jetzt ein Jürgen Kohler zum Beispiel fällt mir ein, oder Pierre Barst habe ich auch gesehen, aber als Jürgen Kohler, da war damals Trainer von Wacker Burghausen.
Ja.
Nicht als Spieler, als Spieler. Als Spieler leider, nein.
Nee, ich will nicht, aber Trainer von anderen Mannschaften.
Ja, ja,
so.
Ja.
Ansonsten hat man also als Persönlichkeit, nee, Schlappner fällt mir ein, das war so eine Galionsfigur damals.
Ein Type 90. Auf jeden Fall.
Ein Type auf jeden Fall. Als Trainer soll er gar nicht gut gewesen sein, aber da konnte hat halt die große Klappe gehabt. Das war so. Nee, das war für mich beeindruckend, was man da so erlebt hat. Und dann, wenn die Leute so nah sind, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass da was vom großen Glitzer abfällt, aber wenn man so nah ist.
Manchmal ist es so, manchmal fällt da ein bisschen was ab. Ne?
Ja, ja. Aber wobei ich sagen muss, diese Fußballer mit dieser Aura, mit diesem Star-Appeal, es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also die Fußballspieler jetzt so danach und in den 90er Jahren ging es schon los, die wurden auch so irgendwie bodenständiger, fand ich so.
Also wir hatten ja jetzt,
mein Eindruck.
Wir hatten jetzt in den letzten Jahren ja trotz alledem, auch wenn wir leider nicht mehr in der zweiten Liga stattfinden, trotzdem ja auch immer wieder auch Mannschaften und Persönlichkeiten im Stadion, wo du denkst, boah, das ist schon toll. Ne? Mhm. Also, ob das jetzt zuletzt die englische Nationalmannschaft war, die deutsche Nationalmannschaft,
ja, ja.
Oder ob es eben Andrea Pirlo mit Sampdoria
war, ja.
Oder auch Leverkusen. Das ist schon interessant, aber du wirst, glaub mir, wenn du dir auf dieser Fußballebene triffst und den begegnest, es sind ja Begegnungen,
der
lernt sich ja nicht kennen,
aber begegnest ihn,
dann ist das nicht so irre spektakulär. Ne?
Ja, das ist dann im Business as usual, wie man so sagt. Ja.
Und es ist Sport, und im Sport ist man sich doch relativ schnell auch nah, auch wenn die Unterschiede aus den Welten, aus denen man kommt, relativ groß sind, aber
naja.
Im Sport selber ist das gar nicht so
krass. Nee, aber ich will, also als Beispiel, für mich ist ein Beispiel so, der erste Spieler, der so eine neuen Typus, genau, ja. Ja, wunderbar. In Worten bist du immer so wunderbar, ja, das ist ja. Ja, ist mir aufgefallen, bei uns, bei Jena, das war unser Olaf Holecek.
Ja.
Ich sagte auch warum. Das war die erste Zeit, wo auf einmal die Spieler jünger waren, wie ich. Man geht dann ins Stadion, das sind so ältere Leute, man hat Respekt und so. Auf einmal sind sie gleich alt, es ist schon ein bisschen so komisch. Und dann, das war die erste Generation, wo die Spieler jünger waren wie ich selber. Und ich dachte mir immer so, der war Mannschaftskapitän. Ich war auch lange nicht mehr im Stadion. Ich sag, Mensch, das ist ein Typ und so. Der muss doch jetzt absolut hier im Mittelpunkt. Und da muss ich doch fühlen wie sonst was. Und dann habe ich ihn immer so mal beobachtet und so. Und schon damals ist mir aufgefallen, dass er sich so nie was so nach außen groß draus gemacht hat. Ich bin ja vom FC Karlsruhe. Also
bescheiden, ja.
Das war schon immer. Und ich konnte ihn ja auch kennenlernen dann später. Und ich das hat sie einfach nochmal nur bestätigt. Auch jetzt, der hat immer nie den großen Larry raushängen lassen. Und ich muss sagen, bei Carl Zeiss, Jena, so wie ich es kannte, damals so in 70er, 80er Jahren noch so, die haben immer schon ganz schön den Larry raushängen lassen. So, ich sag, oh, ja, Brauer Gerd zu Paradieskaffee. Und das waren wirklich die, also so einige Namen auch, das waren wirklich die absoluten Kings und so, die es rausgegangen sind. Und das war so die erste Generation. Natürlich, Bernd Schneider war auch, oder Ziegner war ja auch so die Generation. Das waren nur ganz andere Typen wiederum. Aber Olaf, für mich war das immer ein angenehmer, sympathischer Typ.
So. Den habe ich übrigens auf der Bank kennengelernt, weil der hat nämlich bei uns seine Ausbildung gemacht.
Was?
Und war der schon ein erwachsener Mann und wollte eben schon für die Zeit nach der Karriere.
Ach, echt?
Und da war ich total stolz, und da wohnt er ja bei uns um die Ecke.
Ja, ja.
Und wenn ich ihn gesehen habe, habe ich mich dann getraut, ihn anzusprechen, und haben wir dann über Fußball gequatscht, und das war für mich immer großartig.
Ja, aber es war doch mit ihm bestimmt kein Problem.
Da war total entspannt, und ich habe mir dann später dann auch als Sportdirektor erlebt, was viele vergessen haben, die erinnere ich gerne dran, Sportdirektor 2005, 2006, Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga unter Sportdirektor Olaf Holecek.
Ja, und dann war er auch mal kurz Bauernopfer, weil es so lief. Dann
war er leider nicht mehr da.
Dann hat er die A-Junioren trainiert. Und
also Olaf Holecek ist ganz toller
Mensch. Absolut Typ, absolut und absolut integer.
Ja.
Wie gesagt, es gibt so Typen, Karl Zeiss, also das ist ja vielleicht du gehörst auch dazu und dann Uwe da noch, den müssen wir auch noch
Uwe,
arbeiten.
Ja. Uwe, ja. Uwe ist ja, ist ja das Wahnsinn. Personifiziertes FC Karlsruhe.
Ja, und ich habe auch eine Mannschaft, die brauchen irgendwie...
Du brauchst auch jemanden, der in dem Moment genau das sagt, was du jetzt auch hören möchtest. Also wenn es dir nicht so gut geht, dann brauchst du jetzt keinen Miesepeter, dann brauchst du einen, der jetzt auch wirklich sagt, alles wird gut. Und keiner kann das so gut und glaubwürdig wie Uwe. Unabhängig davon, dass er auch ein sehr ernsthafter Mensch ist. Also wenn man ihm ein bisschen näher kommt, wirst du merken, was er für eine Tiefe hat.
Tiefe, ja.
Und vor allen Dingen hat auch ein unfassbares Wissen über diesen Verein. Das ist Wahnsinn.
Das ist ja das Schöne, nicht zuletzt durch seinen Vater auch.
Ja.
Und er hat das ja auch wirklich immer mit Leidenschaft, ich weiß noch, er war damals beim Fanprojekt, als wir damals mit Butzemann da gespielt haben, waren wir mit Fanprojekt. Und wenn er mal im Fanhaus war, das war schon fast niedlich, mit was für einem niedlichen Pathos er so Reden geschwungen hat, dass es so ganz tief aus der Seele kam. Und ich finde, solche Leute brauchst du und die musst du auch pflegen und tragen. Und ich hoffe, es wird noch lange passieren, weil ja viele auch schon gegangen sind, so aus dem Umfeld, so mit Köpfen und Sachen, wo man sich identifiziert. So. Und ich sag mal so, ich bin ja großer Fan von Zeigler, wunderbare Welt des Fußballs.
Ja.
Und da wird ja viel so gebracht, so von Zeugwarten und so von so kleinere Mannschaften in unteren Ligen und was das für Originale und Typen sind und die sind auch wahnsinnig
wichtig. Das sind die den Laden zusammenhalten, 100%. Also auch wenn du auch heute zu anderen Vereinen fährst, ja, mit Babelsberg oder sonst, egal, du wirst immer jemanden finden, wo du sagst, Mensch, den Busfahrer, den kenne ich seit 20 Jahren oder den Zeugwart oder. Und die sind ganz, ganz wichtig.
Und das sind auch größtenteils, sind die selber sind sich gar nicht bewusst, die sind so, wie sie immer waren, aber das sind Originale.
Ja.
Sind auch vielleicht noch
Überlebende
aus einer gewissen Zeit. Ich weiß jetzt nicht so, was jetzt so nachrückt an Originalen, ob es das überhaupt noch so geben wird. Aber so die Identifikationsfiguren, das ist auch wichtig. Und ich sag mal so jetzt, wo es mir noch auffällt, und das finde ich sehr sympathisch, jetzt kam ja der Union Berlin Film raus. Und ich sag mal so, da ist auch immer so eine Zeugwertin, die praktisch eine weibliche, so eine Mutti, sage ich mal, so mehr oder weniger, die von Fußball eigentlich gar keine Ahnung hat.
Das die
so Mütze, aber das hat einen gewissen Charme, das ist Wahnsinn.
Na, Union hat er ja auch ganz viele Biografien, die da seit vielen Jahren dabei sind. Ich denke da an Christian Arbeit, der da als Stadionsprecher begann, Pressesprecher, jetzt Vorstand Kommunikation, also da laufen alle Fäden zusammen. Ist so ein Malocher da oben und der ist einer der Architekten.
Na. Ja, und ich finde, Union Berlin hat auch eine, ist irgendwie nach außen hin so, das hat wirklich diese sympathische Philosophie, also wir zusammen jetzt, wir zeigen es denen so dieses Gefühl hinzukriegen und ich finde, das kommt irgendwie so rüber, obwohl sie in der ersten Liga sind, da müssen nur einige Sachen hier auch geglättet werden und nüchtern
angefangen. Trotzdem anfangen. Natürlich ein knallharter Profiklub.
Ja, klar, ja. Ja, aber so, dein Kollege, der Pressesprecher da, den finde ich auch sau interessant, so, ich weiß nicht, ob du den ein bisschen kennst,
wie er Christian Arbeit, ja, den kenne ich. Ja. Also ich kann mich erinnern, auch es gibt ja dann immer diese Zusammenkünfte, ein- oder zweimal im Jahr, trifft man sich da in Frankfurt und da kommen die Leute aus dem Marketing, aus dem Sport und aus der Kommunikation kommen da zusammen und als sie zum ersten Mal kamen, haben auch schon so lange Mähne gehabt und waren Fan und damals Stadionsprecher und Pressesprecher in Personalunion. Ich glaube, es ist der Letzte, den es dann noch gibt, der beides macht.
Ja.
Ist heute eigentlich unüblich, auch nicht sonderlich gern gesehen, glaube ich, von DFL-Seite. Naja, weil der Pressesprecher ursprünglich, der ist ja mal, ich sag mal, erfunden worden als Funktion, um Medienrechte für Medienschaffende durchzusetzen. Und da musst du am Spieltag hast du natürlich andere Aufgaben, als ins Mikro zu sprechen, aber er kriegt beides hin und er kriegt beides sehr, sehr gut hin. Ein klasse Mann.
Ja, aber er mit so einem Typ eigentlich, ich finde, das sollte auch das von einem Fußball verkörpern, so dieses Bindeglied von Fans, Medien und Mannschaft und dann auch so eine gewisse Bodenständigkeit verkörpern und das macht irgendwie, er singt ja auch irgendwie noch in so einer Band so.
Ist Musiker, ist ja auch, glaube ich, immer sehr aktiv beim Weihnachtssingen.
Weihnachtssingen, das finde ich überhaupt sympathisch. Das mit dem Weihnachtssingen ist ja nun auch ein bisschen inflationär geworden. Also Union waren ja die Ersten gewesen, so viel ich weiß und das nehme ich denen auch ab. Und wenn man jetzt zu Weihnachten wird ja nun von jedem Dings, bei jedem Regionalprogramm obsessed ist, ist. Alle machen irgendwie dieses Weihnachtsding und das wird natürlich nur aufgepusht und schön und da kommen immer welche Gaststars an. So Dresden hat das mal am Anfang ganz sympathisch gemacht, fand ich, so mit dem Kreuzchor und so mittlerweile. Und mittlerweile ist das auch, also ich habe es letztes Mal gesehen, ist es eigentlich zu einer Revue verkommen. Also geht es genau 20 Uhr los und dann kommt eine Moderatorin, die Ella Endlich war es gewesen und dann kommt Sascha, Dick Brave und wie sie alle heißen.
Ja, aber ich beobachte das auch und wir sehen es ja auch bei uns in Jena und die Leute lieben das ja, die kommen gerne, aber die kommen es ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Ja. Ich glaube, die kommen in allererster Linie, weil die gemeinsam singen wollen. Die wollen einfach gemeinsam singen und also ich zum Beispiel, oder meine Mutter oder meine Schwiegermutter, die brauchen jetzt nicht unbedingt da einen Star, sondern denen geht es darum, dass man zusammenkommt, dass gesungen wird und so und schön Feeling, sympathisch.
Ja, und dieses Feeling zu erzeugen, wie gesagt, so am Anfang war das so gewesen und was ich wiederum jetzt gut finde, obwohl jetzt die Leute aus Berlin sagen so, das wäre auch kommerziell geworden, was ich nicht verstehen kann. Ich habe das mir von der Union bewusst angesehen und da ist es wirklich immer noch back to the roots. Und was ich so absolut sympathisch finde, dass der Stadionsprecher eben selber Trompete spielt mit seiner Mutter und seinem Vater. Mhm. Und die Leute nehmen das so an. Das klingt auch nicht immer so obercool, aber das ist auch niedlich, wenn er sich da so abmüht, dass es richtig stimmt und so. Das hat so einen Charme.
Ja, klar.
Und dann sind es auch so regionale Chöre. So.
Es geht ums Herz. Die Leute müssen dir das abkaufen und das kann man eben hundertprozentig abnehmen.
Und das kann man nicht irgendwie erzeugen. Und wie gesagt, und sowas wünsche ich mir beim Fußball immer so ein bisschen mehr. Wie gesagt, so dieses Bodenständige und dieses Verbundensein. Und das ist immer nicht die große Karte sein muss, die man so ausspielt.
Gerade absolut, beim Weihnachtsding, ja. Verstehe, was du meinst.
Ja, ich weiß nicht, wie ist es in jenem Weihnachtsding? Organisierst du das mit? Oder?
Nee. Das ist eine Veranstaltung, die der Stadionbetreiber organisiert. Mhm. Und da sind wir als Verein jetzt eher Gast. Ja, also das muss man schon sagen, aber das ist auch okay. Und das ist jetzt ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt ja Weihnachtssingen, wo das bei Union zum Beispiel, glaube ich, auch Fanlieder gesungen
wird. Ja, und das finde ich im.
Das passiert in Jena jetzt zum Beispiel nicht, sondern das ist ein reines
Weihnachtssingen.
Ist wirklich ein Weihnachtssingen.
In der Ad-Hoc-Arena halt.
Ja, Weihnachtssingen, genau.
Und man verbindet es nicht mit dem Fußball und so.
Wenig, aber die Leute, die kommen, ich sehe da ganz viele Leute, die vom Fußball kommen und am Ende wird auch nochmal, wir wollen Jena Siegen sehen gesungen. Mhm. Du siehst ja, dass offenbar ein Riesenbedarf auch ist, da zumindest einmal am Jahr irgendwie zusammenzukommen.
Ich finde das auch schön.
Finde ich schön.
Aber wie nochmal, Union, das fand ich schon schön. Ich fand das auch in Dresden schön, als der Kreuzchor, ist Dresden, da war es so gewesen, da kam der Kreuzchor einzeln alles so einmarschiert und da waren auch die Musiker, das war noch nicht so eine perfekte Big Band wie jetzt, da waren Leute teilweise von Dekadenz, von Olaf Schuberts Band, die da gespielt haben, also Dresdner Originale, die das auch mitgemacht haben, aber jetzt hat das schon so einen anderen Step, anderen Hype bekommen und damit geht der Charme verloren eben. Das finde ich eben.
Wenn es dann zu groß wird, meinst du?
Oder? Ja, das finde ich eben schade. So. Jetzt sind wir beim Weihnachtssingen hängen geblieben. Aber wir sind schon in der zweiten Stunde. Bei mir zu Gast Andreas Traudl-Trautmann. Und man kann diese Radiosendung, wenn man sie hört, auch angucken. Bei mir auf der Facebook-Seite Thomas Philipp oder /Hoppelrocker. Da kann man auch gucken und zusehen. Es guckt immer mal jemand rein. Manchmal auch gar nicht. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Heute ist es auch wieder so. Es ist irgendwie wahrscheinlich mit der Information auf Facebook irgendwie immer. Wie gesagt, man soll das überhaupt nicht persönlich. Ich würde mich mal freuen, wenn der eine oder andere, weil ich weiß, viele haben sich darauf gefreut, dass Traudl heute da ist, da nochmal reinkommt. Und weil Traudl da ist, man darf auf jeden Fall nicht zu wenig Ärzte spielen. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit der aus Berlin, die Band aus Berlin, dann die Ärzte.
Hallo, mein Name ist Manuel Andrack und ihr hört Wochenstart mit Philipp.
Der Farin, der Urlaub, auch Mitglied der Gruppe Die Ärzte aus Berlin. Heute die Musik von den Ärzten und das hat einen Grund. Heute zu Gast der Pressesprecher des FC Cartagena, Andreas Traudl-Trautmann. Und Traudl, man kann sagen, du bist schon Ärzte-Fan, du bist ärzteaffin, du bist.
Ja, also auf jeden Fall in meiner Jugend war die erste Band, die ich wirklich verfolgt habe und alles aufgesaugt habe von denen. Und das dann lange gemacht habe. Und hätte nie geglaubt, dass die jemals würde live sehen. Mhm. Und dann habe ich mich, als dann die Wende kam, dann endlich, hatte ich die Chance dann ergriffen und dann habe ich mir King Kong und Depp Jones und so
angezogen. Ja, da gab es ja gerade keine Ärzte und King Kong. Song und Depp Jones, das war doch irgendwie eine ganz andere Musik gewesen.
Ja, völlig andere. Also Depp Jones war, fand ich persönlich
noch schlimmer.
Schwierig.
Schwieriger, ja.
Schwierig. Also es war Bela, deswegen musste man es haben. Aber ich fand ja, es hat mich nicht so richtig mitgenommen. King Kong ging so.
King Kong hieß es.
Ja, die hatten zumindest diesen Strich da, genau. Und die waren ja auch leidlich erfolgreich. Aber es hat immerhin gereicht, um mich da mal zu meiner Abi-Zeit nach Berlin zu zwingen. Ins Loft, da haben die mal gespielt.
Ja, und immerhin, man konnte sie sehen dann in kleineren Venues.
Das stimmt, so, ja.
Ja, aber das ist ganz komisch. Man sieht es auch bei anderen Bands, wenn die so ganz groß sind und wenn dann so die einzelnen Mitglieder ihre Konzerte geben, da gehen weniger Leute schon hin. Und das ist aber das Schöne ist, man kann die ein bisschen hautnah erleben.
Auf jeden Fall.
Und was man erzählen kann und auch sollte, dass du ja dann durch deine Arbeit als Pressesprecher letztendlich den Incredible Hagen, der als Bassist, nie als offizielles Mitglied der Ärzte.
War Angestellter,
ja. Mhm. Und den hast du kennengelernt, ja. Und das ist
den habe ich kennengelernt über den FC. Aber zuerst mal getroffen habe ich ihn 1992 in Berlin im Loft. Da hat King Kong gespielt.
Ach, echt, ja.
King Kong hat gespielt, ich bin dahin. Und die haben erst mal 2 Stunden später gefühlt angefangen, weil so wenig Leute da waren, hat sich keiner interessiert. Und Farin, bitte nenn ihn nicht Farin, Jan
natürlich, Jan.
Musste ihn nennen. Der war richtig pisst, ja, da hat er überhaupt keinen Bock, das hat man gemerkt. Ja. Und da haben die gespielt, es war irre laut und als dann das irre laut war und nach diesem Konzert kam dann einer rein und das war Hagen Liebing. Da hat das Konzert seiner alten Jungs sich da angeschaut.
Ja. Und hast du ihn erkannt?
Ja, ich habe ihn angesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir das Album von ihm gekauft habe, Lindenstraße. Ein Konzeptalbum. Ich glaube, es hat er nur einmal verkauft, und zwar an mich. und da war auch ein Lied von den Ärzten drauf, das hieß Nossig, erst blind geschossen, dann überfahren. Es war jedenfalls eine abstruse Platte. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen und habe ihn zugetextet mit all meinem Wissen und habe noch zu ihm gesagt, Mensch, wenn jetzt noch Bela B käme, das wäre ein Traum. Und er sagte, ja, da kommt auch gleich. Den habe ich dann aber leider nicht mehr gesehen. Und viele Jahre später, haben wir dann mal mit Tennis Borussia Berlin in einem Vorbereitungsspiel die Klingen gekreuzt.
Ah, bei TB
war. Und da habe ich eine Mail geschrieben und der Pressesprecher von Tennis Borussia Berlin war Hagen Liebing.
Ah, ich dachte jetzt immer von Hertha.
Da war bei Tennis Borussia und
die gibt's gar nicht mehr, ne?
Na, die gibt's schon noch, leider gibt's Hagen nicht mehr.
Das ist eine Story und da gibt's auch ein Buch drüber von seiner Frau, die beim RBB, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich habe das Buch mir sogar gekauft, das ist ja ganz tragisch. Die sind ja, also er hat ja die Krebsdiagnose bekommen und sie dann in der gleichen Zeit hatte dann die Diagnose auf Brustkrebs bekommen. Das ist ja
schrecklich,
ja. Ja, und dann hat sie darüber geschrieben, wie sie erstmal das ertragen musste, dass ihr Mann das hatte und dann sie mit dem Brustkrebs. Und dann wurde es bei ihr auch operativ gemacht und sie, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, eine ganz tolle Frau beim RBB war.
Das ist eine Journalistin, das weiß ich, ja.
Ja, da war sie Musikredakteurin, die ist jetzt nicht mehr beim RBB, aber eine absolute Persönlichkeit, was Musik angeht, ist es auch 62, 63. Ja, und bei ihr wurde dann die Brust abgenommen, aber sie hat dann auch keine Implantate oder sonst was, weiß ich nicht. Sie läuft wirklich als selbstbewusste Frau rum und natürlich jetzt absolut ohne Brüste. Ja, und dann die ganze Geschichte mit Hagen, das war dann auch sehr intensiv besprochen. Also ich habe das Buch, ich habe das letzte Viertel dann nicht mehr gelesen. Das war mir dann zu hart gewesen. Ja, das war sehr, also es ist eine sehr tragische Geschichte.
Absolut.
Und sie beschreibt den Hagen auch als sehr nahbaren, bodenständigen Menschen, der auch so ein bisschen Musik gemacht hat, aber sich nie was drauf eingebildet hat.
Ja, das hat man gespürt. Also wie gesagt, ein bisschen Begegnung. Ne? Also da hat er...
Ja.
Ist ja gar nicht großartig drauf eingegangen auf das Album. Ich natürlich so als Fanboy, war völlig euphorisch und so. Hat ihn gar nicht so berührt.
Das war vielleicht auch ein bisschen peinlich.
Ja, vermutlich. Ich war wahrscheinlich auch peinlich. Und dann habe ich ihm dann nochmal geschrieben und habe ihm auch gesagt, das war ja für mich ein Posterboy. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich habe die zum ersten Mal gehört, das war 86, da war ich 12. Da war ja nicht dran zu denken, dass ich die mal sehe.
Und das bringt ja, wenn man mit 12 Fanfiguren ist und dann erlebt man den, das ist
und
schön.
Und dann haben wir die Platten, ich weiß nicht, wenn es da eine Platte von drüben gab, dann habe ich dann meinen Kumpels Bescheid gegeben und da haben wir uns getroffen bei mir zu Hause und da haben wir die auf den Schallplattenspieler gelegt und da saßen wir alle drumherum, da haben wir kein Wort gesprochen. Da haben wir uns die Platte angehört und haben dann Discover weit und da haben wir die Titel durchgelegt. Deswegen kann ich bis heute, meine Festplatte ist immer noch voll mit Texten. unsinnigerweise.
Ja, man ist so sozialisiert und man kann das gar nicht mehr wieder den anderen Leuten weitergeben. Und ich finde das trauriger in der heutigen Zeit, da hat Musik gar nicht mehr diesen Wert, den es eigentlich bekommen könnte.
Aber es hat auch einen Vorteil, diese Schnelllebigkeit der Musik. Zum Beispiel habe ich durch die Spotify und Co. höre ich heute Sachen, die würde ich mir nie anhören.
Ja, das muss ich zugeben. Und man kommt doch auf Sachen und vor allem, wenn man was hört, man kann es ja auch Shazam und dann schnell. Ja. Man lernt vieles Interessantes kennen.
Total.
Und auch, man muss auch sagen, dass heute abseits des gepowerten Mainstreams, der ganzen, sag ich mal, Ed Sheeran und wie sie alle heißen, es natürlich absolut interessante Musik gibt, die allerdings, was da eben traurig ist, eben nicht mehr so groß werden. Es gibt ja auch Bands, die jetzt Stadien füllen, die jetzt so kultig sind, die berufen sich alle auf die 90er oder beziehungsweise 80er Jahre zurück. Die letzten großen Bands, die irgendwelche was darstellen, das ist U2, Tote Hosen von mir aus noch, aber es sind alles Bands, die in den 80er, 90er Jahren.
Alte Männer heute,
ja. Nee, aber die von damals kommen jetzt so.
Naja, Bands, ich weiß, was du meinst.
Bands so aus den 10er Jahren, die jetzt so diese Größe haben, die gibt es irgendwie gar nicht mehr. Vielleicht noch Coldplay, aber das geht an mir vorbei eigentlich so mehr oder weniger. Es gibt so interessante Muse. Rammstein ist noch so ein Ding, eine Band, die absolut im Boulevard angekommen ist. Was, also Rock'n'Roll ist ja auch nicht mehr diese Verruchtheit, diese Szene von Auskennern, von wir hören die Musik, wir gegen das Establishment, so ist es ja gar nicht mehr.
Das ja, du hast schon recht, das sind so die alten Größen, ne, die sich heute noch die großen Hallen.
Die gibt's aber eben auch trotzdem Fußball und Musik gehört irgendwie zusammen, wobei nun einige Musiker sagen, Fußball nicht, das ist ja 22 Mann rennen einen Ball hinterher, du kennst die ganzen Sachen, aber diese ganze Faszination Fußball und wenn es so ist, und da gehört auch ein bisschen dieses Übertriebensein rein und so dieses bisschen
drüber. Ja, aber ich muss sagen, also ich bin ja ein großer Freund des Fußballs, obwohl in meiner Familie sich kein Schwein für Fußball interessiert hat.
Ja, das ist gar nicht wahr.
Und was ich immer wieder beobachte und was ich wirklich toll finde, also ohne jetzt so pathetisch zu sein, aber Fußball hat eine unfassbar integrative Kraft,
ja, klar,
weil sich da so viele Leute treffen, da geht der Professor, da geht alles hin.
Ja, ja.
So. Und das finde ich schön, dass es da eben auch noch einen gemeinsamen Nenner gibt.
Ja, und es ist im Stadion manchmal, ich erschrecke ja manchmal, wenn ich ins Stadion gehe, ich sag mal so, Autoritäten mit Anführungszeichen, so, die wirklich ihr ganzes Leben reinlegen, die sieht man ja gar nicht so im Stadtbild, das ist ja das Komische, so mit was für einer Hingabe die dann da sind und natürlich dann auch bei gewissen Situationen auf dem Spielfeld natürlich absolut drüber reagieren und dann warten sie nur, wo kommt das her? Aber das ist sehr interessant, gerade diese Emotionen, die...
Ja, habe ich auch gehabt. Guck mal, also die ersten Jahre, so auch so als Fan, ja, du bist ein junger Mann, da geht es auch mal... Da geht es auch mal zur Sache, da wird es auch mal laut und da benimmt man sich jemand daneben.
Das haben wir alles gemacht.
Ja, so ist es doch
eigentlich.
Und so ist es und Fußball und Musik, wie du sagst, das verbindet total.
Eigentlich ja.
Ja, und zum Beispiel ohne Fußball hätte ich Heaven Shall Burn niemals kennengelernt, weil gehört hätte ich die Musik niemals in meinem Leben.
Ja, es ist so schwierig.
Ist nicht meins.
Ich kann sogar sagen...
Aber ich mag die Jungs total.
Ich habe ja sogar meine erste Scheibe, habe ich ja schon mal erzählt, also im gleichen Studio aufgenommen wie Heaven Shall Burn. Da haben sie ihre zweite aufgenommen und ich erst meine erste Soloscheibe nach der Karriere. Beim Biber und dem Busmann. Das war im gleichen Studio und das war alles noch sehr, da waren sie schon groß, aber irgendwie von ihren Persönlichkeiten ganz normale Leute. Auch der Sänger ist ja hier Krankenwagenfahrer und so. Und die waren da rein, absolut bodenständig, aber so in ihrer Szene waren die schon groß. Und der Ali, der damals noch bei Hanitos gespielt hatte, der hat im Studio da so ein bisschen gearbeitet, den habe ich auch mit dem Auto mitgenommen und der kam auch mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind zu Helmut Schallbörn dann. Also hat er so mitgemacht und dann ist irgendwie der Gitarrist weggefahren und machst du eben mit und dann hat er eben da auch mitgemacht. So kam Ali dann
dazu. Ali hat mal haben wir mal aus Spaß gemacht, der Christian Ullmann und ich. Wir haben zwei Liederchen aufgenommen und einmal mit Rosa und einmal mit Ali.
Ja.
Und der war da an den Drums. Das ist so großartig.
Das gewesen. Ist ja auch so, also das ist ja auch diese Generation so nach mir. Da gibt es immer so viele Allround-Genies. Ich hatte jetzt auch der Gast vor dir, der hieß auch Matze Wiesner, der ist perfekter Schlagzeuger, perfekter Gitarrist und da, also ich stand und Ali gehört ja auch dazu, der der so in mehreren Sachen so überall mitmacht, immer so ein bisschen, aber da immer irgendwie mitgemacht hat und dann, sag ich mal, mit Heaven Shall Burn dann doch den Wurf mitbekommt, den er vielleicht auch verdient hatte, weil er sich immer so sehr engagiert hatte. Also Ali Wai Oina, so ein Hans Dampf in allen Gassen und immer so ein bisschen, aber das war nie so richtig und da ist er reingekommen. Und was ich noch sagen wollte, es gibt solche Genies, die eben alles, die können gut singen irgendwie und dann Schlagzeug spielen, alles. Und ja, ja, Ali hat das ja eben auch gemacht. Dann, ja. Und das macht er auch absolut gut, Schlagzeug spielen.
Ja, ja, definitiv.
Das Ganze, ja. Ja, und dann Heaven Shall Burn und dann der Dings, wie heißt der, Mike
Weichert, ja.
Mike Weichert, der ist ja wirklich Fan und dann da.
Der ist Hardcore-Fan, ja. Und Molle auch.
Ja. Ali ja dann nicht ganz so.
Vielleicht nicht ganz so verrückt, aber so mindestens sympathisant, ja.
Ja, sympathisant. Das war ja auch bei den Butzmännern. Der einzige Fan, wo er im Stadion war, war ja wirklich ich. Das andere war mehr so wenig so, ja, Publicity und man ist da im Stadion. Aber für mich war das schon mehr und für mich war es auch schön, dann mit Olaf Holicek dann so eine Nähe aufzubauen, so auf einer Ebene. Damals war auch noch, Zimmer war auch in der Mannschaft, Zimmer auch ein ganz sympathischer Typ für mich, irgendwie so.
Klar.
Und völlig auch Rocker. Völlig Rock'n'Roll. Rocker. Das, ja. Der ist Rock'n'Roll. Ja. Der ja eigentlich jetzt immer noch auf der Suche ist nach einem neuen Trainerposten. Ich habe ihn getroffen jetzt, das war kurz vor Weihnachten. Auf einmal ist er mittags im Theatercafé aufgeschlagen, so warst du ja. Da war er mit seiner tschechischen Freundin da und ja, und er lebt auch wieder mehr oder weniger jetzt wieder im Wohnmobil, wie auch schon vorher. Und das finde ich.
Das ist ein verrückter Typ, ne?
Ja, das war mich völlig crazy. Ich habe ihn getroffen gehabt, das war zum 100 in ein Jahr Carl Zeiss Jena, da war so ein Traditionsspiel mit Zimmer und Hodge und alle möglichen. Und er kam auch später, hat aber nicht mitgespielt und so. Ja, hey, was machst du denn so? Ja, ich wohne jetzt mehr oder weniger im Wohnmobil. Ja, Quatsch jetzt so. Nee, ist wirklich ernst und so. Und das, ja, also ich ziehe Hut vor ihm. Und ja, das sind halt noch Typen irgendwie so.
Ja, definitiv. Und Zimmer ist ja auch Hardcore-Rock'n'Roller. Der ist ja. Geht auf die Konzerte, also auch Heaven Shall Burn und so. Ja. Das ist auch aus Überzeugung. Also wirklich aus musikalischer Überzeugung. Nicht nur, weil die Jungs gut findet.
Das ist geil, ja. Mhm. Ja, und Hodge geht mit seiner Frau, muss immer Linkin Park geht auch mal ganz gerne. Also das,
so. Ja?
Ja, das weiß ich noch. Ja, aber ansonsten ist mit Musik. Mir fallen jetzt noch so viele Dinge ein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch Musik spielen soll. Absolut. Ich muss noch einen Faden. Ich will dir mal was vorstellen. DDR-Musik so, wie man nicht so richtig kennt. Zum Beispiel eine Band, die ich absolut cool fand. Marion Sprabe aus Magdeburg mit Juckreiz. Und das ist, klingt eigentlich, ich finde es eigentlich cool. Mal sehen, was du davon hältst. Das war gespannt. So NDW aus der DDR. Nee, hier. Ja, das war mal ein kleiner Ausflug in die DDR-Musik. Songs, die nicht so oft gespielt werden und trotzdem cool sind. Und ich habe die jetzt immer so auf meinem Stick drauf bei den Radiosendungen und spiele die jetzt immer wieder mal. Ich habe es auch dem Beckmann von Rainbirds und Deep Jones vorgespielt. Fand er auch sehr interessant. Und jetzt eben auch mal dir, weil ich finde es mal gut, einer Generation wieder weiterzugeben.
Aber das machst du richtig, weil oftmals, also das ist so meine Erinnerung an DDR-Musik. Ich war zur Wende 15, da hat keiner aus meiner Klasse hat irgendjemanden aus der DDR gehört.
Das war ja normal.
Und später habe ich es dann auch nicht so irre gerne gehört, weil für mich war oftmals diese Musik so ein bisschen verkopft.
Ja, bisschen pomadig.
Ja, und so, das waren ja auch alle, die haben das alle studiert und so. Und da fehlte mir so ein bisschen so dieses Rotzige. Das finde ich hier.
Ja, und sowas gab es eben auch. Ja. So Panko war auch eine Rock'n'Roll-Band letztendlich, die so gemacht haben. Und die waren schon, es gab schon Bands, die waren nah dran. Und meistens werden immer die balladenhaften, diese epischen Sachen. Und von den Vatis und Muttis, wenn die von DDR-Musik reden, reden sie meistens von als ich fortging und am Fenster.
Jugendliebe
ist ja jetzt auch wieder so, was ein absoluter Schlager war für uns. Mhm. Ist ein schöner Schlager und es war auch okay. So war das eben wiedergegeben, aber so wird es weitergetragen und so bleibt es ja eben auch drin bei Leuten. Das ist eben so. Und die wollen auch immer nur die gleichen Lieder hören. Das ist eben das Traurige. Und es gab eben mehr. Es gab mehr wie Renf, es gab mehr wie Budis. Im Juckreiz fand ich es ja originell. Das war aber nur mal ein kleiner Ausflug in die Musik. Aber wir wollen ja über dich reden. Ja,
nee.
Du bist ja auch ein Medienprofi eigentlich. Und das will ich auch noch nicht vergessen. Du bist auch in einem Film aufgetreten, wo es um die Fankultur ging. Es war zu Corona-Zeiten so. Erzähl mal was von den Aufnahmen. Ich fand, du hast eine sehr absolut coole Figur, wie wir gegeben. Und den geilsten Spruch fand ich von dir, ob Barcelona, Madrid, Tottenham, das interessiert mich nicht. Und das fand ich ganz gut. Weil es gibt ja immer diese Leute, die gerade in Jena, ist so in den Sportskneipen, da läuft alles Mögliche, aber wenn Jena mal spielt, zufällig auch mal im Pokal, man könnte es auch zeigen, da habe ich noch erlebt, da kam jemand aus Saalfeld rein, was denn, hier wird nur Jena gezeigt. Diese Verbindung, diese Identität, fällt mir nur auf, in Jena findet die gar nicht so statt. Die heißesten Fans, die kommen aus Lobenstein, aus Pößneck, aus sonst woher. Und du bist eben noch die Generation, du kommst aus Jena, stehst zum Club und hast das auch für dich kultiviert. Das finde ich immer sehr gut. Erzähl mal was zu dem Film, der war ja auch sehr gut.
Das war eine Dokumentation.
Ja.
Traditionsvereine nach dem Absturz hieß der.
Das ist doch so geil.
Ich wurde gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, da mitzumachen. Und da habe ich gesagt, können wir uns schon vorstellen, weil es gab auch mal einen ersten Teil, den habe ich mir angeguckt, der war super. Mhm. Der ist gemacht worden, übrigens aus dem Dunstkreis der Redaktion von Arndt Zeidler.
Mhm.
Und das ist ja einer, der birgt ja irgendwie schon noch für Qualität. Und da wusste man, die meinen das auch ernst.
So. Ja, und der will ja auch die Fußballkultur wirklich hochhalten.
Und der Filmemacher, das war ein ganz sensibler Mann, der hat sich dann getroffen mit uns, hat sich das alles angeschaut und hat dann so Vorinterviews gemacht, kann mich noch erinnern.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, das machen die bei uns sowieso nicht, weil die nehmen ja logischerweise, was ich auch verstehen könnte, keinen Pressesprecher. Also da nimmt man Leute aus dem Umfeld des Clubs, aber doch nicht aus dem Club heraus. Ja. So. Und tatsächlich hat er da das dann vorgestellt, dann dieses Format und auch die Protagonisten. Das ist dann bis zum Sportchef gegangen. Ja. Ich glaube, der Simon war das damals. Und tatsächlich hat er gesagt, das machen wir machen das hier mit dem hier. Und dann haben die uns eine Weile begleitet, immer wieder mal bei Spielen, zum Beispiel, als wir bei Chemie Leipzig spielten. Ja. Damals waren noch ein paar 1000 Leute, die mit dabei sein durften, war ja noch Corona-Zeit, du hast richtig beschrieben. Und dann bist du halt, haben sie dich verkabelt und mikrofoniert und dann sind sie mit der Kamera dir hinterhergerannt. Ja. Und dann haben die daraus, fand ich auch, ein sehr, sehr schönes Stück gemacht, übrigens auch Mike Weichert da mit dabei. Und da fiel unter anderem auch der Satz, ich bin so müde von Barcelona und Real, ich kann es nicht mehr sehen. Und das habe ich auch wirklich so empfunden.
Ja, bei mir geht es genauso. Also Fußball zu sehen, um schönes Spiel. Und viele schauen sich Spiele an. Ich weiß noch, heute Abend muss ich gucken. Ich sage, heute ist doch gar nichts. Ja, heute Abend ist Klassiko. Also mich interessiert das wirklich. Ja, ich weiß ganz genau, da kann man schöne Spielzüge sehen und da kann man auch die ganzen ganz großen Cracks erleben. Aber das ist für mich nicht Fußball. Also für mich ist Fußball, da muss schon irgendwie eine gewisse Parteilichkeit sein.
Absolut, ja.
Und eine gewisse Dreckigkeit auch vielleicht sein. Und ansonsten passiert dabei mir nichts. Also das fand ich sehr gut, die Aussage, weil das absolut das für mich wiedergespiegelt hat. Und hier, wenn man in Sportsbars und Kneipen geht, da wird immer, wie die spielen, gefällt mir
nicht. Ich habe auch nichts, also das kann ja auch jeder machen, wie er das für sich richtig empfindet. Und ich finde es auch okay. Ich schaue auch mal Champions League, überhaupt keine Frage.
Ja,
auch. Aber nichtsdestotrotz, also meine Champions League, die findet da statt, wo der FC Karl Zeiss Jena spielt.
Ja, und es ist ja auch so, wenn man einmal Fan ist, so als Kind, bleibt man auch von dem,
nicht
als Kind, das war noch mal damals Ernst Abbe Sportfeld. Ja, und das wird auch mal so bleiben. Und ich frage mich immer, warum soll ich mich jetzt da, was weiß ich, für Dortmund, Hamburg oder geschweige denn, ich sag mal, die Mannschaft da unten, die ist für mich eigentlich schlimmer wie Fiesel.
Na, ich kann mich erinnern, auch zu DDR-Zeiten, da gehörte es zum guten Ton, dass du eine Westmannschaft hattest.
Ja.
Und ich hatte immer keine. Weil ich hatte keine.
Ich eben auch nicht, aber das war ja auch so genauso eine Sache. Man hat ja auch wenig Ostrock oder so gut wie gar nicht gehört. Ist allerdings zu den Konzerten hingegangen und hat da auch abgefeiert, aber das war ja nur die Möglichkeit, man konnte nur zu den Bands hingehen, die hier gespielt haben. Aber man hat ja auch nur sich über Westbands unterhalten und über die Ästhetik. Das war so eine ganz normale Sache, der Coolness geschuldet, so mehr oder weniger. Ja, der Film war sehr schön, da waren interessante Protagonisten, aber auch, mir hat der aus dem Ruhrgebiet gefallen, der konnte zu Corona-Zeiten, konnte das Spiel nicht, da ist er ans Stadion rangefahren und hat so von außen geguckt, was er so vom Spiel aus sehen kann. Kannst du dich erinnern an den
Typen? Kann mich an den sehr gut erinnern.
Ich,
der auch den, glaube ich, den Satz gesagt hat, dass ich trenne mich da auch nicht von meiner Frau, nur weil die nur noch ein Bein hat. Und meinte damit dann nach dem Abstieg.
Ja, genau.
Und ja, Gott hab ihn selig, ganz liebe Grüße. Ja,
ja, das ist ja auch das Interessante, gerade so diese Typen, die man so, wenn die noch im Dialekt sprechen, ja, ich trenne mich ja auch nicht, wenn von meiner Frau die nur ein Bein hat. So, das ist so diese Mentalität von so richtigen Typen. Das ist auch so ein Spruch aus dem Ruhrgebiet, was soll ich denn woanders? Woanders ist auch scheiße. So eine Mentalität, das ist eben das, was ich auch am Fußball also mag und ich die eigentlich so im Umfeld hier, also wenn man nicht gerade in Erscheinung geht, eigentlich so ein bisschen vermisse, so mehr oder weniger, was mal früher anders war. Also so habe ich das mitbekommen. Ich wollte mit dir eigentlich auch noch so ein bisschen über Jena sprechen, über die Schwingungen in der Stadt, wie du sie so wahrnimmst. Also für mich hat sich da auch ein bisschen was verändert. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Dann, ich sag mal jetzt so, dann viele gehen ja jetzt zum Basketball. Nichts gegen Basketball.
Du hast sogar ein Telefon hier während der Sendung? Ja, das ist ja Wahnsinn.
Ja, wir haben ein Telefon und ich weiß jetzt gar nicht, ob man. Ich gehe jetzt mal ran, man kann die sogar reinnehmen. Ist das hier nur eine Anfrage von jemand? Hallo, hier ist Radio. Hallo? Ja, ist irgendwie nicht durchgeschaltet gewesen jetzt so. Manchmal hat man. Vielleicht hat auch jemand gehört und da wollte jetzt eine Frage stellen. Und ja, aber ich habe ihn leider nicht gehört. Schade.
Du hast es alles im Griff,
Philipp. Ja, das ist ja das Sympathische an diesem Radio, dass hier noch Dinge passieren, die unvorhergesehen sind. Und das will man ja auch eigentlich hören.
Deswegen mache ich auch gerne Radio. Wenn noch nur FCC-Radio.
Nee, ja, erzähl mal, beim FCC-Radio, was machst du da so?
Naja, also angefangen, also da muss ich zum OKJ kommen. Also ohne ein OKJ gäbe es kein FCC-Radio, weil der OKJ hat begonnen, FCC-Radio zu machen.
Mit den Herrn Hosen.
Na, am Anfang war das so, dass der OKJ die Spiele begleitet hat.
Ja, weiß
ich. Und dann war es so, dass sie nicht mehr, dass sie nicht mehr durften.
Ach, du also meinst Rechte. Du meinst jetzt bei Live-Spielen zu genau. Reportieren, alles da,
ja. Und da haben wir gesagt, was machen wir da? Ne, dann machen wir selber Radio. So, dann haben die Rosen einiges geholfen, OKJ hat geholfen,
ja,
die Technik und so ist das.
Das
so
kenne ich, entstanden. Ja. Das kenne ich. Aber darüber hinaus machst du ja auch Fernsehen ja letztendlich so. Ich kann auch, was mir gefallen hat, man kann, ich weiß gar nicht immer, wo man das sehen kann, aber so ein Magazin, was du gemacht hattest, wo ihr auch so Fanartikel verkauft hattest und dann wie so eine Verkaufsschuhe von so Privatsendern. Das fand ich sehr gut. Auch deine schauspielerische Leistung. Das kann nicht sein. Wie viele Sendungen habt ihr davon gemacht, von diesem Magazin?
Oh, wir, weiß ich nicht, also bestimmt, wir haben das ja mehrere Jahre gemacht, immer mal ein Jahr Pause, dann wieder ein Jahr, zwei Jahre. Ich würde sagen, wir haben da, würde heute mal sagen, vielleicht 6 oder 7 Staffeln gemacht, immer zu den Heimspielen. Das heißt, da ist schon was zusammengekommen, ungefähr 100 werden es schon sein. Und immer zusammen mit Christian Ullmann.
Ach, Christian Ullmann, ja. der bei Jena TV.
Genau.
Ach, das
und der
ist
das auch mitgemacht. Und der war auch einer derer, die mitverkauften. Und da haben wir einfach diebische Freude immer dran gehabt und das hat uns einfach Spaß gemacht.
Das fand ich sehr gut. Ja, und seit neuestem machst du dann dieses, dieses Spielerinterview im Auto, wo du der Spieler vom oder zum Training fährst.
Immer. Das Trainingstaxi.
Trainingstaxi.
Aber er hat es einmal viermal gemacht. Es sollte eigentlich mal ein Quiztaxi werden, aber wir haben dann die ganzen Quizfragen weggelassen. Es gibt nur noch eine, weil am Ende das Gespräch mit dem Fahrgast uns irgendwie wichtiger war als ein Quiz.
Ja. Yeah.
Und ja, da erfährt man irgendwie was von den Leuten. Das ist zumindest mein Eindruck.
Auf jeden Fall.
Dass man ein bisschen rankommt an die Burschen und auch an die Mädels. Ne? Kelly Stresser war ja letztens mit. Das war sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor. Ihr müsst erstmal vorher die ganzen Kameras installieren, setzt sich rein und dann geht's los.
Also wir haben damit mit Hannes, liebe Grüße Hannes Anger, unseren Gott, der Bewegtbilder und der kümmert sich da um alles, der sitzt dann mit im Auto und installiert das dann auch da vorne. Ich sehe heute noch an meinem Auto immer so diesen Klebestreifen da. Ja, und der kümmert sich drum und der schneidet das dann. Der hat dann die ehrenvolle Aufgabe, das alles zu schneiden, ja.
Und ich finde, das machst du sehr gut, diese Fragen auch so, dann die du so stellst und dann so spontan und dann auch, wie du mit den Leuten umgehst, das ist immer sehr interessant und die Fragen, stehen die alle vorher fest oder?
Naja, manchmal denke ich mir schon ein bisschen vorher was aus oder ich mache mich nochmal schlauer über die gesamte Vita, aber ich versuche eigentlich immer so unvorbereitet wie irgend möglich reinzugehen. Außer vielleicht für den Anfang, dass man irgendwie reinkommt.
Ich habe gestaunt über Nils Putzen. Da wusste doch einige Sachen so aus jener Vergangenheit.
Putzi ist Wahnsinn. Ja. Das ist eine Bank immer.
Ja, überhaupt auch ein Typ. Also auch als Spieler jetzt so. Wir sollten froh sein, dass wir den noch haben. So,
auf jeden Fall. Und wo ich wirklich staune. Also erstmal, was mich wirklich total berührt hat, und das sind wir ja jeden Tag durch und durch, dass er gesagt hat, also ich muss doch als Thüringer hier beim FC Graz als Jena gespielt haben. Also ich will unbedingt beim FC Graz als Jena
spielen. Echt, ja?
Und das hat mich, das sowas kriegt mich ja, das ist ja klar. Und dann ist es auch so, dass er, ich finde, wenn er Dinge erklärt in der Mannschaft, sportlich, der macht das so, dass man das wirklich gut verstehen kann.
Der ist auch so bei so Interviews nach dem Spiel sehr reflektiert, so von Emotionen, das, was ja auch nicht ganz
einfach ist. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Also er macht das richtig klasse.
Ja, aber also, du machst das ja sehr gut mit diesem Trainingstaxi. So. Das ist ja. Da
freue ich mich.
Ja, das merkt man auch, du hast so dieses Mediengehen hast du schon drin. Also das ist schon so Arndt-Zeigler-mäßig so ein bisschen. Das machst du so ein kleines bisschen Ironie, ein kleines bisschen
Augenzwinkern. Spaß muss sein.
Ja. Arndt-Zeigler, ist eben auch so ein Typ, so mögen wir bestimmt beide, der auch die Fußball-Essenz im Allgemeinen. Ja, macht auch einen Podcast mit Philipp Köster, das finde ich immer sehr lustig, wenn sie immer so die Spielwoche so durchgehen und dann die ganzen Sachen so, dann auch über die ganzen Begebenheiten in Clubs, wenn so Trainerwechsel da sind, wie so die Stimmung von den Fans ist, wie die so reagieren, so. Und wie sie das Ganze analysieren, das finde ich schon sehr, sehr gut und so von Themen her. Ja, finde ich klasse, ja.
Die machen das klasse. Und vor allen Dingen, man denkt ja immer, Fußball ist so ein Minenfeld.
Ja.
Aber der bewegt sich da komplett sicher da drin, finde ich.
Also, ja, völlig.
Und
ist selber ja nur ein Bremen-Fan, ja, und muss auch.
Ist auch nicht leicht.
Ja, hat sich leicht. Er lässt es aber nicht so rausgucken, dann immer, wenn so harte Spiele waren. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Ich wollte noch mal von Heffenscheid Pyrn, das ist es Dump? Dump ist es nicht, nee.
Dump, Hart am Ball, das war mal so eine, das wurde mal im Stadion gespielt lange Zeit. Hart am Ball, Carl Zeiss, Jena, ja, ich erinnere mich.
Oder soll ich Loss of Fury, also hier ist so ein Instrumental.
Das war mal die Einlaufmelodie, The Loss of Fury. Extra für den FCC gemacht worden.
Soll ich den spielen, ja, oder?
Ja, lass, ja.
Oder wir haben nicht mehr viel Zeit, das ist
eben naja, so. Naja, dann entscheide du dich.
Ich spiele Dump, Hart am Ball.
Hart am Ball.
Wann wurde das gespielt?
Oh, das ist so um 2000 rum, würde ich sagen.
War dann nicht noch, wir sind für jener der 11. Mann, dieses Lied?
Das war noch weiter davor. Das war noch davor, ja.
Das war aus dem Studio von Dorot Gebler aus Dresden.
Fand richtig, ich
immer so, ja.
Aus Dresden.
Aber das haben die Leute auch angenommen. Mein Lied ist ja, ach ja, das ist auch so ein Thema. Ich würde auch nochmal
mein Mach mal Dump.
Nee, ich mach's mal Dump. Ja, die Gruppe Dump war das und die wurden so gespielt Anfang der Nullerjahre.
Ja, das ist so, kann ich mich gut erinnern.
Ja, das kann ich mich auch erinnern, ja. Karl Tassina. Ja, wir wollen nochmal zu den Fangesängen, zu den Fanliedern, da will ich auch nochmal was sagen.
Ja, sag.
Wir wollen erstmal was Wichtiges sagen, was dir auch wichtig ist, für die Leute, für die Frauenmannschaft, das wollen wir mal nicht vergessen. Darauf wollten wir noch hinweisen.
Ja, und zwar, auch wenn wir jetzt am Wochenende mit den Männern nicht spielen konnten gegen Zwickau, gell, wir haben es ja mitbekommen, das war leider nicht möglich im Stadion, aber diese Woche ist trotzdem Fußball in Jena und zwar schon am Mittwoch, also übermorgen Abend 18 Uhr dann gegen die Bayern, gegen keinen geringeren als die.
Und gegen Union wurde gewonnen, ganz
einfach. So sieht's aus, bei Union wurde gewonnen, fett in der Nachspielzeit 2-1 gemacht.
Mit dem Gruppenschnitzer der Tori drin, das war ja auch ein Kaktor eigentlich.
Wenn man ja, so es ist. War ein Kaktor, aber es ist ihm auch nur deshalb gefallen, weil du vor Ort warst und geglaubt hast.
Weil sie es wollten, weil der Wille da war.
So, also da würden sich die Mädels total freuen und dann am Wochenende geht's dann schon wieder weiter gegen Eintracht Frankfurt und der FC Graz Jena ist zu Gast bei Hertha 03 Zehlendorf. Hoffentlich kann das Spiel am Sonntag
stattfinden. Traudel, ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat heute, dass du da warst, dass wir endlich mal drüber unterhalten konnten. Es gibt noch so viel zu bereden, was mir jetzt gar nicht eingefallen ist.
Wieder.
Ja, gerne. Und ich habe auch mal ein Lied gemacht und das will ich jetzt am Ende spielen.
Unbedingt.
Uns hat damals gewonnen gehabt, ja. Und dann verabschieden wir uns recht herzlich und alle Leute, man kann es auch noch sich in der Mediathek anhören, dieses ganze Gespräch und dann sage ich Dankeschön und nur der FCC.
Ich lebe der Club.
Wir sind blau, wir sind gelb, wir sind weiß, wir sind blau.